Moin aus Hannover. Wir sind Kai und Philipp, Fußballverrückte und Couchathleten mit viel Meinung und manchmal auch Ahnung. Wir beleuchten für euch die Fußballwelt von Hannover über Deutschland bis an die Grenzen Europas und darüber hinaus. Phrasensport gibt es überall da, wo es Podcast gibt. Sei dabei und hör rein, wenn wir über alles auf und neben dem Platz philosophieren.
Philipp!
So, die Weihnachtstage sind durch.
Boah, rund und fett gefressen.
Ja.
Steht sich hier auf dem Sofa. Du siehst es ja.
Ja.
Die Sofa hat Schlagseite.
Ja, du ne, eigentlich ist es gerade.
Level
Field hier. Ich habe ähnliche Probleme wie du. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, welcher Tag heute ist.
Na, heute ist auch ein Tag.
Ich weiß nur, dass draußen schon dunkel ist.
Draußen ist, aber das ist es irgendwie die letzten Wochen schon.
Also wir sind irgendwo zwischen den Feiertagen.
Ja, mittendrin stand nur dabei.
So,
gerade, also quasi, wir delivern hier gerade einen Podcast direkt vom unterm Weihnachtsbaum kommen wir her. Weihnachten ist vorbei. Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Es sind noch eigentlich 3 volle Tage,
Die wir hier noch.
Ja, genau, ja. Morgen.
Ja.
Wir nehmen am Samstag auf, Philipp.
Korrekt.
Das ist ein Samstag. Das scheint nicht so, weil die letzte Woche schon nur Samstag war. Also es ist wieder ein Samstag.
Ja.
Und es ist aber eine ereignisreiche Woche gewesen. Also
ja.
Nicht nur gab es tolle Geschenke unterm Baum, sondern auch Hannover 96 hat sich ein Geschenk gemacht. Und obwohl dieses hier eine Sonderfolge ist, wie ihr schon unschwer erkennen konntet am Titel, wollen wir noch einmal kurz den Einschub wagen. He's coming home, quasi. Hannover 96 hat einen neuen Manager Sport.
Die Rückkehr, ne? Die Rückkehr des Gefährten oder wie?
Ja,
wie
so hieß der Titel, ja? Genau. Okay. Der Rückkehr der drei Gefährten. Harry Potter und der Gefangene von Hannover Jörg Schmadtke ist zurück.
Ja.
Jörg Schmadtke ist zurück und er bringt 2 Millionen Euro aus Salzburg mit, sozusagen. Eigentlich nicht, denn Salzburg überweist direkt. Für Markus Mann, der Paris Athen auf Wiedersehen sagt und nach Salzburg geht. Für eine viel zu geringe Ablösesumme. Das soll uns aber gar nicht stören. Ich freue mich gerade viel eher darüber, dass wir einen, glaube ich, halbwegs fähigen Manager, zumindest in der Vergangenheit fähigen Manager jetzt wieder haben. Martin Kind freut sich, dass er einen alten Freund wieder anstellen durfte.
Ja, schön.
Christian Titz freut sich, glaube ich, nicht, weil der Schmadtke ist jetzt auch nicht der einfachste Kollege, aber auf jeden Fall zumindest in der Vergangenheit auch immer mal wieder erfolgreich gewesen. Und Philipp, du hast es in der Vorbereitung gesagt, auch jemand, der nicht so ganz unbedarft ist, was zweite Liga angeht.
Ja, also ist ja in der Station nach 96 zum FC Köln gegangen. Und ist dann auch mit den Kölnern in die erste Liga aufgestiegen. Also nicht jetzt letzte Saison, sondern
ein paar
Saisons zurückliegend. Nichtsdestotrotz, also in der Lage, einen Aufstiegskader zu basteln. Nun ist es natürlich so, dass Markus Mann ja hoffentlich den Aufstiegskader
schon gebastelt hat.
Aber ist es natürlich schon so, dass, mal gucken, also das Transferfenster öffnet ja wieder am 1. Januar, also in 4 Tagen. Und ich sag mal, egal in welchem Fall, also sollten wir nicht aufsteigen, wird Jörg Schmadtke den Kader sicherlich punktuell nochmal verstärken, damit wir dann im nächsten Jahr aufsteigen. Und sollten wir tatsächlich aufsteigen im Sommer, dann hat natürlich Jörg Schmadtke die Aufgabe, dann den Kader für die erste Liga nochmal zu verstärken. Also es hört nicht auf, ne? Der Zirkusfußball tanzt einfach munter weiter. Und von daher ist es, glaube ich, gar nicht schlecht, wenn man jetzt auch jemanden mit Erfahrung hat, der vielleicht auch mit der Stresssituation Aufstiegskampf umgeht und ein bisschen weiß, was er da tut. Und ich glaube auch mit einer gewissen, ich will nicht sagen Altersruhe.
Ja, nein, ganz, ganz wichtig, glaube ich auch.
Aber schon mit einer gewissen Erfahrung daran geht. Und auch Titz, der ja jetzt nicht unbedingt der aufstiegserfahrenste Trainer ist.
Nee, bisher nicht geschafft.
Nee. So ein bisschen vielleicht hinter den Kulissen, im Managementbereich vielleicht das Ganze in ruhige Fahrwasser steuert. Also nicht, dass Markus Mann das in ruhige Fahrwasser gesteuert hat. Aber ich glaube, dass da jetzt hoffentlich viel Ruhe reinkommt.
Er hat das Steuer jetzt übergeben an Jörg Schmadtke und wir sind, du hast es gerade gesagt, er dann den Erste-Liga-Kader planen darf. Wir sind noch weiterhin optimistisch.
Ja.
auch wenn wir uns in dieser Sonderfolge mal zum Anlass nehmen, das Jahresende nicht nur einzuläuten, sondern auch zu beleuchten.
Ja.
Fußball ist zumindest in Deutschland gespielt für dieses Jahr. Ich glaube, dieses Wochenende spielt keiner zwischen den Jahren. Das ist fußballfreie Pause in Deutschland. Mhm. International hingegen wird noch fleißig Fußball gespielt.
Philipp. Jawohl.
Wie eben noch von dir betrachtet, in England spielt man noch Fußball, in Italien spielt man noch Fußball. Was wir machen wollen heute ist, wir wollen einmal einen kleinen Parforce-Ritt, einen internationalen machen, einen europäischen, durch die Top 5 Europa, Ligen Europas und euch einmal auf Stand bringen, wer ist auf Kurs, wer wird unserer Meinung dann Meister, beziehungsweise wer ist auf Kurs, Meister zu werden.
Jetzt so schon, Kai.
Ja, Philipp, wir haben am Anfang der Saison schon gemutmaßt über die deutschen Ligen. Ja. Warum sollten wir uns dann nicht jetzt auch zur Halbzeit mal eine Meinung erlauben können? Ja,
natürlich.
Also genau, wer wird Meister? Wer ist unter seinen Erwartungen aktuell?
Ja.
Und vor allen Dingen, wir haben ja in der Vergangenheit immer viel über Derbys gesprochen, haben auch über andere internationale Formate gesprochen, aber gerade den Überblick in den Ligen international, der kommt ja manchmal ein bisschen kurz.
Genau.
Und um das zu ändern, bringen wir euch jetzt mal eben auf Stand, damit ihr dann auch bei der Silvesterfeier, die dann jetzt bevorsteht,
genau,
wenn diese Folge kommt oder spätestens dann im neuen Jahr im Gym mit den guten Vorsätzen bei euren Freunden auch prahlen könnt und sagen könnt, klar wusste ich, dass folgende Mannschaft nicht aufsteigt.
Genau, also falls ihr gerade Neujahr am Joggen durch den Wald oder den Feldweg gerade seid, um eure neuen Vorsätze einzuläuten, kann ich euch allen da draußen empfehlen. Ist eine super Gelegenheit, unseren Podcast regelmäßig zu hören. Wir bemühen uns immer so, euch eine Stunde ein paar Informationen mitzugeben. Also das ist dann perfekt für so ein entspanntes Jogging.
9 von 10 Podcast-Hörern haben ihre Vorsätze in diesem Jahr erreicht. Das möchte ich nur noch mal so zu Buche geben und sind auch sehr viel schöner, reicher und erfolgreicher in dem Leben.
Genau, ne? Also Podcast hören und vor allem unser lohnt sich auch in 2026.
Auch da wieder. Philipp, wir starten in Deutschland. Wir haben gerade über Jörg Schmadtke gesprochen.
Ja.
Und Philipp, wie sieht es denn aus in der zweiten Fußball-Bundesliga? Ist ja auch ein ziemlicher Haufen, ne?
Ja, also wir haben ja schon ein bisschen öfter jetzt aufgrund eben unseres regionalen Teils des Podcasts die zweite Liga beleuchtet, eben wegen 96. Und die Brille wollen wir einfach mal ablegen und mal so generell auf die zweite Liga gucken. Und es fällt natürlich direkt auf, der FC Schalke ist Erster. Auch mit 3 Punkten eben Abstand. Das war eigentlich schon von Anfang an klar. Also die sind eigentlich gut in die Saison reingekommen, waren stetig oben dabei. Und von daher ein alter Traditionsclub, der mit Sicherheit in die erste Liga gehört.
Aber keine Selbstverständlichkeit. Schalke auch in der letzten Saison auf Platz 14 geendet.
Ja.
Schlechteste Saison Schalkes, glaube ich, überhaupt. Also auf jeden Fall in der zweiten Liga geendet. Da ging wohl ein Ruck durch die Mannschaft, nicht nur personell, sondern auch motivationstechnisch. Schalke, wie du richtig sagst, auf dem ersten auch auf Kurs aufzusteigen. Insofern, wir haben das predicted. Wir haben gesagt, Schalke in der Konstellation, wie die zweite Liga eben nochmal so ist, mit Elversberg, die nicht aufgestiegen waren, Köln und Hamburg dann aufgestiegen, werden aufsteigen. Weiterhin gut auf Kurs. Ja. Philipp, Überraschung, also du hast gesagt, manche Überraschungen sind dabei in der zweiten Liga. Mich hat überrascht, und das ist spannend, auch im Vorgespräch schon besprochen, Magdeburg auf Platz 15, letzte Saison auf Platz 5 irgendwo, also oben. Titz tauscht quasi gerade die Tabellen, also die Vereine und dann damit auch die Tabellenplätze.
Ja.
Hannover 96 jetzt zur Halbzeit auf Platz 5 selber gelistet mit 29 Punkten, haben jetzt am Wochenende die Chance liegen lassen, ranzukommen nach oben, auch an die Top-Teams durch eine Niederlage in Nürnberg. Philipp, wer hat dich überrascht in der zweiten Liga?
Ja, also ich bleibe einfach mal oben.
Ja.
Mich hat überrascht Elversberg, weil ich habe predicted zum Anfang der Saison, dass sie so ein bisschen traumatisiert sind durch die Relegation, dass sie gegen Heidenheim eben nicht aufgestiegen sind.
Trainer weg,
dann
Torschützenkönig
ihr Torschützenkönig mit Fisnik Aslani, der ist wieder zu seinem Mutterverein Hoffenheim gewechselt, da kommen wir gleich zu.
Ja.
Und deswegen habe ich gesagt, dass die ein bisschen, ich will nicht sagen abstürzen, aber Schwierigkeiten haben, oben dran zu bleiben. Und daher ist für mich Elversberg eine Riesenüberraschung, dass sie wirklich so stabil Zweiter sind.
Definitiv.
Immer wieder mit überragenden Leistungen, auch dem aktuellen Torschützenkönig der, ja. Der zweiten Bundesliga. Und von daher ist es für mich eine Überraschung. Ich bin jetzt nicht schockiert, ne? Also ich meine, klar, es hatte Gründe, warum die jetzt letztes Jahr Dritter geworden sind. Aber sie schaffen es anscheinend auch mit dem neuen Trainer eben genau diesen gleichen Fußball, der sie letzte Saison so erfolgreich ja. gemacht hat, weiter zu verfolgen. Und ich sehe im Moment keinen Grund, warum die sich nicht oben halten bis zum Ende.
Nee, eben genau. Da gibt es gerade wenig, gute Gründe. Was ein Grund könnte sein, dass deren Torschützenkönig im Winter wegwechselt. Mhm. Auch wir werden gleich über die erste Liga auch noch sprechen und warum ja. das seine Gründe haben könnte, warum der wegwechselt. Aber bisher sieht es nicht so aus. Die Absage zumindest fürs erste Angebot ist schon mal nach Frankfurt geschickt.
Na klar.
Das ist aber, glaube ich, auch Verhandlungspoker. Das gehört dazu, das erste Angebot nie anzunehmen.
Ja, ich glaube, in Frankfurt ist auch noch ein bisschen Geld davon, von dem Ekitiki-Transfer. Also ja. von daher
Von so zwei, drei anderen Transfers, glaube ich, liegt da auch noch ein bisschen Millionen rum. Insofern
ja, Mamouche war ja auch nicht gerade günstig.
Also nein.
Da sehen wir weiter.
Ich denke auch. Elversberg auf jeden Fall eine Überraschung. Überraschend tun mich auch Darmstadt auf Platz 3. Auch keine so sichere Wahl, die wir hatten.
Nee.
Das ist eben die zweite Bundesliga. Da wird unter den Top 5 Teams immer mal ein bisschen durchrochiert.
Ja.
96 auf Platz 5, muss ich ehrlich sagen. Überraschung, nein. Enttäuschung auch nicht.
Nee. Das Einzige, was mir zu 96 einfällt, sind jetzt 4 Punkte Rückstand auf Platz 3.
Ja.
Also klar, wir sind Fünfter, aber Platz 3 und Platz 4 mit Darmstadt und Paderborn
setzen sich schon ab, ne?
Ist halt eine kleine Gap, ne? Also ja. so, und wenn du halt
der Abstand also, auf Platz 7 ist nicht weit.
So, also 96, genau, 96 hat jetzt 4 Punkte Abstand auf einen Aufstiegsplatz, Platz 3. Mhm. Also du musstest schon 2 Spiele gewinnen, um die Lücke zu schließen, ne? Und von daher
genau.
Ja, aber ich sag mal noch auf Kurs. Ne? Also du bist auf Schlagdistanz, ist jetzt die Hälfte der Liga gespielt. Von daher, ne, pump the brakes. Also
genau.
Wir beruhigen uns, wir können trotzdem schön Silvester feiern. Sehen wir, was im neuen Jahr kommt. Also erstmal, ich sag mal, auf Kurs.
Ja, auf Kurs, wobei die Tendenz eher nach unten zeigt. 2 Unentschieden und eine Niederlage in den letzten 3 Spielen. Anders sieht die Tendenz nicht wirklich aus bei Hertha. Eine Niederlage, 2 Unentschieden. In den letzten 3 Spielen bei dem direkten Verfolger, die aber vor allen Dingen einen Spieler haben, der sehr überzeugt, das ist Kenneth ja. Eichhorn, mit einem neuen Marktwert von von 20 Millionen Euro.
Ja. Ja.
Auch da mein Guess, der ist im Winter weg. Hertha wird den verkaufen für den
guten Kurs. Und dann kommt ja noch Fabian Rehse dazu, ja. ne, den du ja
auch
vor einem halben Jahr im Sommer
MVP
gecallt hast, ne? Also der da, ich glaube, Offensivspieler. Ich glaube, mit 7 Assists in der zweiten Liga.
Ja, ja, ja.
Das ist natürlich auch schon ein Riesenbrett. Und ja, also so ein bisschen, ja, wir und Hertha so als die Verfolger, ne, der Aufstiegsplätze. Und witzigerweise ist ab Platz 10 habe ich den Abstiegskampf eingeläutet.
Oh, jo.
Ne, also auf Platz 10 Bochum und Platz 11 Holstein
Kiel. Spannend, ne?
Das sind die beiden Absteiger,
ja.
Die so, ich sag mal, im Mittelfeld rumdümpeln.
Ja, ja.
Ich hatte ja gesagt, Bochum schafft den direkten Wiederaufstieg, glaube ich.
Ja, wir hatten eine große Hoffnung auf
Bochum gelegt, Bochum, ne? Bochum geht direkt, oder Bochum spielt oben mit dabei. Ja gut, so kann man sich täuschen.
They don't, ja, ja.
Aber ich muss jetzt nochmal gucken, Platz 10 Bochum mit 21 Punkten. Das sind nur 4 Punkte auf Platz 16 mit Düsseldorf. Ne, also das sind da auch, dann bist du unten drin. Ne? Also wenn du irgendwie eine schlechte Serie hast,
ja.
Bist du direkt unten drin.
Das stimmt, das ist nicht weit.
Platz 10. Ne? Und weil ich gerade Düsseldorf angesprochen ja. habe, für mich Düsseldorf die allergrößte Enttäuschung.
Ja.
Die habe ich glaube ich, auf Platz 2 gecallt
ja.
Im Sommer. Also die müssen aufpassen, dass sie nicht runtergehen, ne?
Das ist so. Die BTSV hält sich da auch knapp über Wasser. Preußen Münster auch ein kleiner Verein, auch ja. Da unten mit dem
Abstiegsstudio drin. Aber Preußen Münster auch besser als erwartet, ne?
Also besser als erwartet. Hätte ich auch zumindest. Unter den Top 3 oder der Absteiger
ja,
oder die Flop 3 erwartet.
Ja, genau.
Arminia Bielefeld, auch auf Aufsteiger, hält sich da auch wacker mit. Also wie gesagt, dieses ganze Bündel ab 10, du hast recht, ist der Abstiegskampf.
Ja.
Ja. Wenn wir so reinschauen, die Rückrunde ist durchgespielt. Es kann also jetzt wieder von vorne gespielt werden. Bei Hannover bin ich halbwegs froh, dass wir da den FCK direkt vor der Brust haben. Auch nur 2 Punkte hinter uns, da kann man wieder einen Abstand schaffen, wenn man das gewinnt.
Ja,
oder genau. Eben mitten in diese Diskussion um den Aufstieg kommen.
Genau, oder du bist dann eben.
Oder wir kaufen den Panikkopf.
Genau, den müssen wir dann, glaube ich, mal gucken, ob wir den kaufen.
Ja, den sollten wir dann definitiv besorgen. Philipp,
ja.
Zweite Liga auserzählt?
Ja, ich weiß nicht, ob uns noch irgendwas auffällt. Also ich glaube, Dynamo letzter haben wir gecallt. Ne? Ja. Der Kader ist einfach nicht, kein Zweitligakader.
Chance,
ja. Bei Arminia, dem anderen Aufsteiger, geht es einfach nur darum, Hauptsache drinbleiben.
Mhm.
Ne? Da sind sie ja eigentlich bis jetzt auch auf Kurs. Und von daher eine große Überraschung. Sonst glaube ich nicht. Wir sind auf Kurs und wir freuen uns auf die nächsten 17 Spiele, würde ich sagen.
Das glaube ich auch. Philipp, wollen wir direkt zur ersten Bundesliga kommen?
Ja, mach gleich weiter.
Dann gehen wir direkt rüber quasi,
ja,
in das Oberhaus des deutschen Fußballs. Und im Oberhaus des deutschen Fußballs ist die Welt noch in Ordnung. Möchte ich mal so vorher konstatieren, ohne jetzt was vorwegzunehmen.
Genau.
Auch da, bevor wir jetzt über eine Tabelle sprechen, die deutlich ist, ich würde es mal deutlich nennen,
ja,
will ich nur mal darauf hinweisen, wie ein absolutes Übergewicht wieder herrscht. Nicht nach Punkten, das wissen wir, das ist aber die letzten Jahre immer schon so. Nein, man möge sich die Tordifferenz anschauen.
Oha.
Die Tordifferenz, ja, bei allen Teams, ja, die schlechteste Tordifferenz, die es gibt, hat Heidenheim mit minus 21 Toren.
Oh ja.
Das ist schon exorbitant gut. So, also für Heidenheim, die Schießbude,
ja,
selbst Mainz auf dem letzten Platz hat weniger Tore kassiert,
ja,
sagt nichts aus. Und das, mehr, da merkt man eben doch die deutliche Lücke. Der FC Bayern, was glaubst du, wie viele Tore hat der FC Bayern so bekommen und geschossen und was ergibt sich für eine Tordifferenz?
Oh Gott, ja, ich habe natürlich die Tabelle jetzt vor mir, ich habe natürlich
jetzt
schon drauf geschrieben.
Also wir sind mal eben so bei schlanken 30 Toren mehr, als Dortmund sie hat,
ja,
in der Tordifferenz.
Das ist schon ordentlich.
Der FC Bayern hat auch einfach knapp 30 Tore mehr geschossen, 29 in der Zahl und entsprechend 9 Punkte mehr.
Sind auch in der Tordifferenz genau 30 Tore besser als,
ja,
als Dortmund. Ne?
Ja, ja. Also wir sehen, der FC Bayern ist wieder das Maß aller Dinge in der Bundesliga zumindest.
Ja.
Dahinter staffelt sich dann ganz, wie in den letzten Jahren immer mal wieder, die Dortmunder mit einer Niederlage in den letzten 15 Spielen. Man muss mal dazu sagen, die Bundesliga ist noch nicht auserzählt,
genau,
da fehlen noch 2 Spiele,
so ist
der Hinrunde. Da hat die zweite Bundesliga früher angefangen und entsprechend Dortmund auf dem 2., Leverkusen auf dem 3., Leipzig auf dem 4. Bis hierhin keine Überraschung.
Nein, also können wir vielleicht drüber reden, ob da vielleicht eine Mannschaft fehlt in den Top 4.
Gut, eine Rotationsmannschaft, die immer mal wieder reinläuft.
Aber,
ne?
Aber im Grunde hast du die Reihenfolge, die erwartbar ist. Und wenn wir auch über den Kaderwert und die Spieler,
ja,
sprechen, dann ist, glaube ich, die Top 4 so wie es eigentlich sein sollte vom Kaderwert her. Genau.
Und jetzt,
ja,
fängt die Spannung an, tatsächlich,
ja,
finde ich, in,
ja,
der ersten Fußball-Bundesliga. Wir sprachen gerade über einen jungen Mann, der die Elversberger letzte Saison tatsächlich fast zum Aufstieg geschossen hätte.
Ja.
Wir sprachen von Fisnik Aslani und wir sprachen von einem, oder haben noch nicht von einem, wir haben von einem Club gesprochen,
ja,
der auch schon mal zum Aufstieg geführt wurde, letzte Saison aufgestiegen ist und da war auch eine Person maßgeblich beteiligt.
Ja.
Alle beide Personen tümmeln sich heute bei der TSG Hoffenheim.
Genau.
Fisnik Aslani, der bei Hoffenheim jetzt kickt, genauso wie, jetzt musst du mir beim Vornamen helfen.
Das wollte ich gerade dich fragen.
Ja, genau.
Also Nachname ist Lemperle.
Das, genau.
Den Vornamen habe ich jetzt nicht griffbereit, aber nichtsdestotrotz,
also
Lemperle sozusagen Köln zum Aufstieg geschossen, Aslani eben Elversberg fast zum Aufstieg geschossen, ist Torschützenkönig geworden.
Tim Lemperle,
genau. Tim Lemperle, wunderbar.
Und Adam Loschek, auch noch dabei von,
ja,
der Partie als Mittelstürmer. Jetzt auch nicht so ganz unbeschriebenes Blatt,
genau.
25 Millionen Euro Marktwert. Wer allerdings richtig zulangt, ist Grischa Prömel aus dem zentralen Mittelfeld.
Mhm.
3 Millionen Marktwert, 30 Jahre jung, 5 Tore geschossen in der Bundesliga.
Ja.
Genauso viel wie Lemperle als Mittelstürmer. Sagt auch einiges aus. Am Ende reicht das für einen entspannten Platz 5. Für die TSG.
Ja, was heißt entspannt? Also das ist natürlich eine riesengroße Überraschung und auch eine riesengroße Verbesserung. Letztes Jahr sozusagen den letzten sicheren Platz ergattert in der Bundesliga. Kurz vor, ich glaube, nur 2 Punkte oder so, dann hätte es die erwischt. Also von daher, most improved, würden die Amerikaner jetzt sagen, der Titel geht geht auf jeden Fall nach Hoffenheim.
Ja, das stimmt.
Also was da auf den Rasen gezaubert wurde. Und Kai, es sind nur 2 Punkte Rückstand auf Platz 3. Ne? Also
ja.
Leverkusen auf 3 und Leipzig auf 4, beide 29 Punkte. Ne? Und wenn ich jetzt noch ein bisschen übertreibe, dann sind es von Hoffenheim nur 5 Punkte auf Platz 2.
Hm.
Also Vizemeister ist drin für Hoffenheim.
Ist nicht unwahrscheinlich, mit Aslani und Lemperle vorne drin.
Ja.
Auf jeden Fall wahre Sturmpower bei Hoffenheim. Darauf hat man gewartet, darauf hat man auch ein Stück weit gehofft,
ja,
dass das einschlägt. Deswegen Aslani auch dann zurückgeholt aus Elversberg, nicht verkauft. Obwohl da auch mehr als genug Interesse dabei gewesen wären.
Ja, genau.
Und eben den Aufsteiger Lemperle dann nach Hoffenheim gelotst. Dahinter versammelt sich dann Dennis Undorf mit dem VfB Stuttgart. Auch ein Team der letzten Jahre. Angelo Stiller, Führig, Mittelstädt, alle bei Stuttgart dabei.
Ja.
Aber eben auf Platz 6. Gutes und Mittelmaß.
Muss dazu sagen, weil du sagst, Dennis Undorf mit 8 Toren. Platz 2, glaube ich, der Torjägerliste.
Ja.
In Deutschland. Und wir haben ja über den Nationalkader gesprochen. Also ich glaube, Undorf hat in den letzten Spielen eine ordentliche Serie hingelegt. Also wenn der Junge so weitermacht, dann fährt er auch mit über den Teich, ne?
Fährt er mit nach in die USA, nach Mexiko, nach Kanada. Da können wir gespannt sein. Aber auch da Jamie Leveling als Top-Vorlagengeber des VfB Stuttgart, auch ein Nationalspieler. Insofern, das vielleicht die neue Kaderschmiede für den DFB, Fragezeichen, der VfB Stuttgart.
Mhm.
Dahinter, und das ist meine erste kleine Enttäuschung, weil wir die anders in unserer Prognose hatten.
Ja.
Eintracht Frankfurt. Frankfurt hat einfach in der letzten Saison eine enorme Summe kassiert für Spieler, ob das Marmoush ist, ob das
Stimmt, die haben ja im Winter Marmoush abgegeben und im Sommer jetzt Ikitike. Da haben sie
150
Millionen haben sie, glaube ich, eingenommen.
Irre Gelder eingenommen. Auch die aktuelle Transferbilanz sagt 61,6 Millionen Euro Überschuss, obwohl man sich einen Johnny Burkhardt geholt hat für 21, obwohl man sich einen Ritsu Doan geholt hat für 21 Millionen. Also 40 Millionen Euro Spieler gekauft. Zurückgekehrt sind unter anderem so Namen wie Jessic Nankam, ja, also auch nicht der günstigste Spieler, und das ist ja vor allen Dingen auch ehrlich, dann auch einen Zetterer von Bremen geholt für Kevin Trapp, der zum FC Paris gegangen ist, und so weiter. Also auch nicht so ganz unbeschrieben, aber du hast natürlich recht.
Ja. So, aber Kai, du wolltest ja noch drüber sprechen, wo sie die 60 Millionen noch investieren wollen, ne?
Ja, genau. Und das ist dann eben das, was uns dann eint, ist, sitzt in Elversberg, genauso wie den Aslani-Deal, hat die SGE mit einem ersten Angebot eben Ibnu Talib im Visier. Und meine ehrliche Meinung, 6,5 legen die nochmal 2 Millionen drauf und dann ist mit 8 Millionen auch gut erzählt. Die Geschichte, der Kollege, der ist jetzt 22, der hat jetzt einen guten Lauf. Das wird sich auch Elversberg nicht entgehen lassen. Und das ist vielleicht ja auch der Punkt, warum Eintracht Frankfurt noch einen Goalgetter braucht vorne.
Mhm.
Nicht nur talenttechnisch mal zu schauen, sondern vor allen Dingen auch Tore zu schießen. Johnny Burkhardt, 8 Tore geschossen, ist aber verletzt. Entsprechend der Mittelstürmer, der Butzt, ist nicht da. Can Usun ist noch recht jung. Ritsu Doan rechts außen, kein Stürmer.
Mhm.
Ansgar Knauf auch rechts außen, sind so die Torschützen. Aber hinter Johnny Burkhardt mit 8 Toren, Usun mit 5 und danach wird es dann schon dünner. Heißt,
genau, Usun ja auch kein Stürmer, sondern
Mittelfeldspieler,
Zehner, Spielmacher.
Exakt.
Also da fehlt so ein bisschen die Firepower bei den Frankfurtern. Ne?
So ist das. Die Frankfurter suchen noch den Goalgetter vorne und den suchen sie jetzt in Elversberg im Saarland. Mal gucken, ob sie fündig werden. Ich gehe davon aus.
Ja.
Dann Frankfurt haben wir, auserzählt.
Genau. Dann haben wir hinter Frankfurt Union Berlin, wo spannend. Ich sagen muss, Chapeau. Hätte ich nicht gedacht, dass die da oben dabei sind. Ich hätte die gegen den Abstieg spielen sehen.
Wobei, und das ist wichtig, 21 Punkte im Gegensatz zu 25 Punkten Frankfurt, 26 Stuttgart. Also auch 4 Punkte Unterschied. Eher schon also, die zweite Hälfte der Tabelle. Ne?
Genau, also ab Tabellenplatz 8, ich sag mal, wird sich nach unten orientiert.
Richtig, genau.
Dann nach Freiburg, dann nach Union haben wir dann Freiburg, die so ein bisschen den Durchhänger haben, nachdem sie letztes Jahr, glaube ich, Fünfter geworden sind.
Aber auch international spielen
diese Saison
und da auch enorm überzeugen.
Haben die Doppelbelastung, sind auch weitergekommen jetzt in die K.O.-Phase. Von daher, so what? Also passt für Freiburg. Dahinter dann Werder Bremen.
Oh, da habe ich nicht mit gerechnet, muss ich sagen. Anfang der Saison haben wir noch darüber berichtet, wie schlecht die Vorbereitung lief und
keine Transfers, Steffens, ne?
Also, Problem hat und dann auf einmal Boniface, genau, geliehen, ja, wurde.
Mussten Zetterer abgeben, ne? Nach Frankfurt.
Aber die haben Mio Backhaus auch als Torhüter enorm stark.
Also spielen quasi jetzt erstmal mit ihrem B-Keeper. Also die Geschichte war ja ganz witzig. Sie haben ja Zetterer gesagt, okay, pass auf, Zetterer, du bist die Nummer 1.
Ja.
Haben ihrer Nummer 2 gesagt, so, ha, ja, tut uns leid und so, bla bla, Zetterer ist besser, sorry.
Ja.
Zwei Wochen später oder eine Woche später geht Zetterer zu Frankfurt und dann auf einmal ist die Nummer 2 die Nummer 1. Also,
Mio Backhaus heute mit einem Marktwert plus und insgesamt einen Marktwert von 10 Millionen.
Das kann sich mehr als sehen lassen.
Das ist schon stabil für einen 21-jährigen, ja, Torhüter. Vor allen Dingen Torhüter mit Marktwerten, 10 Millionen ist schon eine echt gute Nummer.
Ja.
Und das ist ein bisschen der Punkt, viele Verletzungen auch drin, Mitchell Weiser verletzt, Leonardo Bittencourt auch schon in der Diskussion, ob er Werder nicht verlässt, ist jetzt auch schon 32. Insofern da die Wahrscheinlichkeit schon nicht so ganz gering und Victor Boniface verletzt, Salim Musa verletzt, Bangula verletzt, also viele Verletzungen leider, Felix Agu verletzt, also einige Spieler verletzt. Wichtiger Punkt, Boniface sticht überhaupt nicht.
Nee.
Überhaupt nicht. Null Tore.
Ja auch am Anfang, als er kam, gab es ja, glaube ich, auch Diskussionen um seinen Fitnessstand, ne? Also
ja.
Um seine Kondition und auch seine Athletik. Ich weiß nicht, ob man das wirklich kommentieren muss bei Profis, aber anscheinend war das so auffällig, dass man es eben dann doch kommentieren musste.
Ja, anscheinend, ja.
Von daher ist er da noch nicht so ganz so glücklich geworden und das ist so ein bisschen so Marke Eintagsfliege.
Vielleicht, ja.
Ne, also die eine starke Saison dann bei Leverkusen gehabt.
11 Spiele gespielt, kein einziges Tor geschossen, 2 Vorlagen gemacht und sich vor allen Dingen eine gelbe Karte geholt. Bei 15% Startelfquote, ja, ist natürlich.
Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, Platz 10 für Werder Bremen ist, glaube ich, erstmal eine gute Sache. Nach der Hinrunde, wenn es denn so bleibt mit noch 2 ausstehenden Spielen, glaube ich, können wir sagen, passt für die Bremer.
Können zufrieden sein, wenn sie es bisher schaffen. Ne? Ne?
Und Kai dann auf Platz 11, muss ich sagen, ist aber eine Überraschung,
ja,
die wir beide aber auch, glaube ich, vorhergesagt haben. Ne?
Dass Köln sich etabliert.
Das haben wir so gesehen.
Ich glaube auch. Wir hatten eher die Fürchtung, dass die Kollegen auf Platz 13 größere Probleme damit haben, sich zu etablieren.
Genau.
Köln war von uns, also unserer Meinung nach, von Anfang an eigentlich eine stabile Bank. Auch ohne, war es Volker Finke? Nein. Wie hieß der Kollege? Wer hat sie zur Meisterschaft geführt?
Genau, jetzt erwischte mich. Das moderiere ich einfach mal ganz geschickt weg,
ja,
und komme zu Platz 12. Mönchengladbach. Die hast du, glaube ich, im Abstiegskampf gecallt. Einfach darum, weil es gab da ja so eine Aufnahme.
Gladbach, ja.
So eine Aufnahme, glaube ich, aus von von Mallorca oder
ja, von Mallorca,
von Neuhaus,
Neuhaus, glaub ich, so, ne? Ist es genau, ja.
Der da über seine Situation bei Borussia Mönchengladbach.
1, 2, 3.
Ne, der 4 Millionen. Punkte, 4 Punkte für den Abstieg sozusagen aufgeführt hat.
Friedhelm Funkel.
Sorry. Und genau, also Gladbach eigentlich sind auch extrem scheiße, glaube ich, gestartet.
Ja, die sind auch, ne, tatsächlich so gestartet, wie wir uns das vorgestellt haben.
Ja.
Aber also in der Prognose.
Genau.
Ich wünsche jetzt keinem den Abstieg, aber
aber die können schon so spielen, wie wir das
Wir waren schon nah dran.
Genau. So, nein, aber nichtsdestotrotz, also Gladbach, so ein bisschen überraschend, dass sie jetzt dann, ich sag mal, im zweiten Viertel der Saison dann doch noch so aufblühen. Und sich dann so langsam aber sicher rausarbeiten und noch aus dem Keller.
Ja, aber notwendigerweise rausarbeiten. Wenn man sich so anguckt, der Einzige, der wirklich da reinknallt, ist Tabakovic, Haris Tabakovic.
Genau.
Mit seinen 31 Jahren, der Bosnier, schießt die Liga da kaputt. Das ist das, was Gladbach ein bisschen den Hintern rettet und auch häufig Last-Minute-Tore dann bekommt. Ja, verletzt sich Tabakovic, ist diese Mannschaft aufgeschmissen.
Vermutlich, ja.
Ja.
Vermutlich, ja.
Für den Moment ist das, hoffen wir natürlich keinem, oder hoffen wir, dass sich keiner verletzt, aber ist das noch glücklich für Mönchengladbach?
Definitiv.
Der HSV hingegen,
Unser Sorgenkind.
Weiterhin. Ne? Mittendrin eigentlich im Abstiegskampf. Wir sind bei 16 Punkten. Die Abstiegszone beginnt bei 12. 4 Punkte könnte man jetzt meinen, ist sicher. Das sind 2 Spiele.
Ja, genau.
2 schlechte Spiele, eine Dynamik. Ich habe weiterhin Angst um den HSV, muss ich dir ehrlich sagen.
Ja, also Angst habe ich nicht.
Schiere Angst.
aber es ist ja so, und ich bleibe dabei, was wir auch zum Anfang gesagt haben, dass der HSV keine Negativserie haben darf. Ne, ich Richtig. Meine, klar, dass du als Zweitliga-Aufsteiger erstmal gucken musst, dass du nicht wieder absteigst und dass du vermutlich Richtig. Viele Spiele gegen bessere Teams verlieren wirst. Ne, das ist ja, das gehört zum Geschäft dazu. Aber gerade aufgrund des Traumas sozusagen beim HSV haben wir ja gesagt, es darf keine Negativserie geben.
Nee.
Ne, die gab es bis jetzt zum Glück auch noch nicht. Und ich sag mal so, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen.
Das ist so.
Und im Moment macht der HSV eben das, was ein Aufsteiger eben so macht.
Es gab immer wieder ein Erfolgserlebnis zwischendrin, ja. Das muss man auch dazu sagen. Also es wurde jetzt nicht am Stück mal 6-7 Spiele verloren, genau. Sondern es wurde immer wieder das Ruder rumgerissen. Das macht der Polzin anscheinend auch ganz gut. Der scheint den Spieler zu erreichen noch. Bleiben wir mal gespannt, ob das so bleibt.
Ja.
Ich hoffe auf jeden Fall für den HSV. Vielleicht kann man sich hier und da noch punktuell verstärken im Winter. Aber in Summe der HSV eigentlich gut auf Kurs Liga erhalten.
Für einen Zweitliga-Aufsteiger passt. Ne? Also Platz 13 für einen Zweitliga-Aufsteiger passt.
Passt. Wir haben dann noch ein weiteres Sorgenkind im Norden Deutschlands. Eigentlich 2 noch dabei. Die Wolfsburger machen Wolfsburger Sachen. Ein absolut durchschnittliches Jahr für den VfL.
Das ist eine gute Zusammenfassung, ja.
Aber auch, das muss man auch dazu sagen, also maximal unbedeutende Statistiken dazu, im Niemalsland der Tabelle.
Ja, Punkt. Also genau, also kurz vor, ne, klar, kurz vor der roten Zone, aber Wolfsburg ist gefühlt die letzten 10 Jahre kurz vor der roten Zone.
Ja.
Und das ist so gefühlt deren Jagdrevier, ne?
Du hast das schön beschrieben, genau. Ich glaube, am Ende Wolfsburg mit dem 14. Platz nicht zufrieden, aber auch nicht ganz unzufrieden, dass sie da nicht ganz unten
stehen. Ja, also ich kann auch sehen, dass die Saison nach 34 Spieltagen so endet und Wolfsburg
Trainer schon gekickt.
Ja, genau. Und Wolfsburg bleibt einfach 14. bis zum Ende der Saison. Also, why not? Also von daher
Trainer verloren hat auch der FC Augsburg. Den Shootingstar Sandro Wagner, für den ich mir wirklich gewünscht hätte, dass
Sandro,
es klappt.
Ja, ich auch.
Ja, ich glaube, am Ende des Tages gehört es auch dazu, ohne jetzt groß Ahnung vom Fußballgeschäft zu haben. Aber Sandro Wagner ist ein Typ, Sandro Wagner ist, glaube ich, auch ein guter Trainer.
Ja.
Aber ich glaube, dass die Aufgabe oder die Erwartungen an Sandro Wagner waren viel zu hoch bei Augsburg. Und jetzt ist es der Kollege Baum, der wieder bei Augsburg trainiert. Da auch kein Unbekannter.
Genau.
Auch schon mal gemacht. Der soll die Augsburger jetzt aus der Misere ein Stück herausführen. Das hat zumindest in den letzten 2 Spielen nicht geklappt. Die weiterhin am Kämpfen.
Genau. Also Augsburg 2 Punkte vor der roten Zone, ne? Platz 15. Ja. Also der letzte sichere Platz. Und dann kommen wir jetzt nämlich zu Platz 16, das ist der Relegationsplatz.
Punkt der roten Zone, genau.
Dort haben wir eben St. Pauli. Ich habe St. Pauli als, glaube ich, sogar als Relegation gecallt. Also in der letzten Sonderfolge auf dem Hinblick auf die Saison. Mit dem Argument, dass sie einfach keinen Erstligakader haben. Ne, ich habe gesagt, dass die in der letzten Saison einfach maßlos über ihren Verhältnissen gespielt haben mit der ganzen Euphoriewelle.
Ja.
Und jetzt ist es eben so, ich glaube, es ist die 2. Saison in der ersten Liga, holt sie eben, ich sag mal, das Alltagsgeschäft und die mondäne jetzt fehlt mir natürlich irgendwie noch ein cooles Substantiv.
diese übersteigerte Hoffnung da drin, dass die Bundesliga ein gutes, machbares Werk ist.
So, am Ende wird, glaube ich, St. Pauli als Zweitligateam entlarvt.
Ja.
Ist aber auch, glaube ich, nicht schlimm für die St. Pauli, für die St. Paulianer.
Ja.
Die gehen einfach wieder runter. Dann fangen die sich und steigen ein paar Jahre später wieder auf. Von daher, glaube ich, nicht schlimm. Ist natürlich scheiße so, ne? Also, wenn du in der ersten Liga spielst, willst du drinbleiben. Und Relegation ist immer so ein bisschen so, ja.
Wichtig für St. Pauli ist, dass der HSV verloren hat gegen St. Pauli. genau. Pauli quasi das Derby gewonnen hat zu Hause. Ich glaube, zu Hause war es, oder im Volkspark? Nee, Volksparkstadion war es.
Im Volkspark.
Im Volkspark gewinnt St. Pauli. Insofern, dann ist die Welt in Ordnung. Wo die Welt gar nicht in Ordnung ist, ich habe es gerade angedeutet, 22 oder 21 Butzen bekommen in der Tordifferenz, 22 bekommen. 34 bekommen, 21 in der Tordifferenz, ist Heidenheim. Mhm. Heidenheim hat ein riesiges Problem. Heidenheim hat Frank Schmidt. Sie können Frank Schmidt nicht entlassen. Frank Schmidt ist unantastbar.
Der ewige
in Heidenheim, das ist auch okay.
Ja.
Nur, und da die Diskussion hatten wir auch, was passiert, wenn Frank Schmidt die Mannschaft nicht mehr auf Erstligakurs hält.
Ja.
2025 in Summe für den FC Heidenheim wirklich ein Auf und Ab. Letzte Saison noch gerade so geschafft, glaube ich.
Genau, sind ja in der letzten Saison Drittletzter geworden, um dann in die Relegation gegen Elversberg zu gehen.
Ja.
Das wissen wir schon, wie das ausgegangen ist. Ich glaube, dieses Jahr erwischt es die Heidenheimer.
Ich glaube auch. Also die erste Saison war auch wieder ein himmelhoch jauchzen auf dem achten Platz abgeschlossen, quasi international gespielt.
Ja, genau.
Um dann zu merken, ah, es ist doch auch schon mit sehr viel mehr Geld verbunden und sehr viel mehr Aufwand verbunden.
Ja.
Diese Saison sind die Heidenheimer dran. Ich schätze auch und ich glaube, und das wäre tatsächlich von Größe, wenn Frank Schmidt mit in die zweite Liga ginge.
Ja, ich fände es sehr sympathisch und sehr geil, wenn sie ihn nicht feuern würden.
Ja, genau, wenn sie ihn nicht feuern würden. Ich kann mir aber vorstellen, dass er dann geht, wenn sie in die zweite Liga gehen und der Mannschaft auch einen neuen Start ermöglicht. Bis dahin gekommen, bis in die erste Liga, bis international gespielt.
Ja.
Was willst du mehr? Mehr erreichst du mit der Mannschaft nicht und
das
weiß er auch. Mit der Mannschaft mehr erreichen würde gerne auch Bo Svensson, glaube ich.
Jetzt müssen wir mal ein bisschen in die Tiefenanalyse gehen. Ne?
Ja, ich glaube auch. Der erste FSV Mainz hat ein riesiges Problem.
Abgesehen davon, dass sie nur ein Spiel gewonnen haben.
Haben sie auch 26 Butzen kassiert und die letzten 5 Spiele nicht ein Spiel gewonnen. 2 Niederlagen, 3 Unentschieden sind da das Ergebnis. In Summe, wie du richtig sagst, stehen dann 8 Punkte. 3 Punkte nach Heidenheim. Zum sichernden 15. Platz sind das dann schon 6 Punkte.
Ja.
Und auf die Relegationsplätze sind es 3.
4.
4. Ja, stimmt, 4.
4 für Relegation und
6 auf 8.
Und das ist schon
schwierig, sage ich dir. Johnny Burkhardt, der Abgang, scheint gar nicht verkraftet worden zu sein.
Ja, genau.
Die Tore werden nicht getroffen. Die werden überhaupt nicht getroffen. Nelson Viper als U21-Juwel quasi trägt überhaupt nicht dazu bei, dass diese Mannschaft an Stabilität gewinnt, an Professionalität gewinnt, leider. Es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig.
Ja, wobei man muss sagen, das fällt mir jetzt gerade auf, nur 26 Gegentore.
Ne? Ja, ist besser als halt, ne?
Das ist im Schnitt, ne? Also wenn ich mir jetzt die Teams, Bremen hat auch 28 Gegentore, gut, Köln, Mönchengladbach 24 Gegentore, HSV 25 Gegentore, also das passt schon.
Ja, ne? Aber das die Spiele Problem, gewinnst du nicht, ne?
Genau, und das ist eben, was du sagst, nur 13 Tore geschossen.
Mhm. Ja, 13 Tore ist dann, das ist der Knackpunkt, da kann Nadiem Amiri die schönsten Tore schießen, er müsste nur mehr davon machen.
Ja, genau.
Und dann wird es auch wirklich dünn, ne? 3 Tore geschossen, Yesun Lee mit 2 Toren, 2 Toren dahinter Amendo Sieb. Ja, und dann wird es eigentlich, dann hat jeder nochmal irgendwie ein Ding getroffen, aber so richtig erfolgreicher Fußball sieht anders aus. 14 Abgänge, sieben Abgänge, 14 Zugänge verzeichnet, 10 Millionen mitgenommen. Unter anderem Benedikt Hollerbach für 10 Millionen geholt von Union Berlin. Ja, und dann war das schon der große Transfer, den man gemacht hat. Johnny Burkhardt für 21 abgeholt, großes Plus gemacht, alles in Ordnung, nur nicht so groß reinvestiert. Das fällt jetzt ein bisschen auf die Füße. Zusammen damit, dass viele Spieler verletzt sind.
Ja, so und jetzt kommt natürlich das hinzu, was wir aus der Bundesliga schon oft festgestellt haben, ist eben, ich sag mal, Hashtag Doppelbelastung.
Ja.
Ne, Mainz ist ja, glaube ich, letztes Jahr sind sie Sechster geworden.
Mhm.
Auf jeden Fall spielen sie in der Conference League, also sozusagen die dritte europäische Liga, haben wir, glaube ich, vor 2 Folgen drüber gesprochen.
Ja.
Vorletzte Folge haben wir drüber gesprochen.
Ja.
Und spielen also eben international.
Ja.
Auch okay, glaube ich. Ne? Also
auch qualifiziert für die nächste Runde. Also sind noch nicht rausgeflogen.
Haben sich für die K.O.-Runde qualifiziert. Gut, die Conference League hat nur 6 Spiele sozusagen vorm Jahreswechsel. Aber nichtsdestotrotz hast du dann natürlich die Spielbelastung unter den Wochen. Und eben, wie du gerade gesagt hast, der Kader ist sowieso für die Bundesliga nicht schon nicht ganz dicke. Und wenn du dann international ran musst, das hat schon vielen deutschen Vereinen, ich will nicht sagen, das Genick gebrochen, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber das sehen wir ja auch bei der Eintracht aus Frankfurt,
ja.
Die ja auch so ein bisschen kämpft, die ja auch komplett auf den Sack gekriegt haben
jetzt in der Champions League. Keine Schnitte sehen, wir einziges Sorgenkind Deutschlands quasi international, so durch alle Ligen weg.
Genau, nur eben bei Mainz ist es eben so, dass eben der Kader dann eben so viel schwächer ist als der von Frankfurt, dass man dann eben in der heimischen Liga dann nicht mehr bestehen kann.
So ist das.
Na, und dass man dann vielleicht bei der ganzen Euphorie in Europa eben so über seinen Verhältnissen spielt, da nochmal so die ganzen, die Highlights für seine Karriere mitnimmt, aber dann eben so ein bisschen das Tagesgeschäft in der Bundesliga so ein bisschen leidet. Und das wird ein ganz hartes Stück Arbeit für den FSV Mainz 05 da rauszukommen.
Das denke ich auch. Wir bleiben gespannt. Das ist so die erste Liga, einmal ein paar Fortschritte durch alle Vereine durch und unseren Erwartungen. Ja. Philipp, ich glaube, Meister brauchen wir nicht drüber sprechen. Pokalsieger könnte schon wieder interessanter werden.
Also ich sag mal, weil du sagst Meister, ne? Also Bayern ist jetzt nach 15 Spielen, ne? Ja, die sind 9 Punkte weg.
3 Spiele musste Bayern verlieren. Bisher haben sie kein einziges verloren.
So.
Und Dortmund müsste alle 3 gewinnen und ja, das ist alles schon wieder sehr unwahrscheinlich. Genau. Ne? Ich glaube auch, der FC Bayern hat sich einfach wieder dahin begeben, auch durch hohe Transferausgaben, gehört auch dazu weiter dazu.
So.
Und das muss man auch dazu sagen, am Anfang der Saison war ich noch sehr, sehr skeptisch mit Luis Diaz.
Ja, hat aber auch schon 8 Tore gemacht, ne?
Ist auch ein absoluter Goalgetter bei den Bayern. Definitiv, Harry Kane auf jeden Fall ganz weit vorweg, klar. Ja, aber mit
19 Toren. Ne? Also das ist natürlich auch schon
pervers, ne?
Also mehr Tore als Spiele, das ist schon also ne, so eine Quote.
Ja, ja und Luis Diaz kommt da auf dem Fuße mit 8, Michael Olise mit 7 danach.
Ja.
Und dann kommen meine beiden Granaten, Serge Gnabry mit 4 und Lennart Kahl mit 3 Toren. Ja,
auch eine geile Geschichte.
Geile Nummer. Aber war für eine andere Folge. Philipp,
ja.
Bundesliga, Bayern wird Meister.
So ist es.
Das können wir jetzt schon festmachen. Und ja. Heidenheim steigt ab. Mainz hoffe ich, dass sie es schaffen.
Ja.
Alles erzählt in der Bundesliga.
Glaube ich auch.
Jetzt müssen wir, glaube ich, spätestens, wie machen wir das? Fahren wir mit dem Zug oder wollen wir fliegen?
Boah, wir fahren, nach dem ganzen Stress über Weihnachten, würde ich sagen, lass uns erstmal mit dem Zug fahren.
Dann fahren wir erstmal eine Runde ganz entspannt mit dem Zug nach Frankreich, glaube ich. Zug. Lass uns mal nach Paris fahren und gucken, wie es da so steht. Dann müsste doch eigentlich alles auf Kurs stehen, oder?
Ist doch. Boah, nee, ich glaube, du, ich weiß nicht, ob da der Baum brennt, weiß ich jetzt nicht, aber...
die hatten zu Weihnachten doch das ein oder andere durchgezündet wurde da
aber,
vielleicht.
Aber ob da in Paris Bonnuel gefeiert wurde, müssen wir mal gucken. So, ne? Also, liebe Freunde da draußen, warum witzeln die beiden hier vom Mikro so doof? Einfach nämlich dessen, der Königsmord steht kurz bevor.
Oh ja, oh ja.
Und zwar PSG... eben nicht Erster.
Oh. Ja? Sondern eine 32.000 Einwohnergemeinde.
Ach, Gemeinde sagst du, ja?
Ja, ich würde schon sagen, ist eine Gemeinde. Könnte man jetzt als Stadt titulieren. Ja. Ist auf jeden Fall eine Gemeinde in Calais oder eine Stadt in Calais.
Ja, sehr schön.
Im Departement. Selbst der große Nachbar ist noch weiter hinten. Lille liegt noch hinter den Kollegen. Denn der RC...
Ich glaube, RSC Lens heißt es, aber ja, gut, meine französische Lehrerin kriegt wahrscheinlich gerade einen Schreikrampf,
ja.
Aber immerhin hört sie uns dann.
Grüße.
Grüße.
Der gehen Racing los. Club de Lens, oder wie man sie nennt, mit einem Marktwert in Summe von 109 Millionen dominiert die Liga. Dominieren ist immer sehr relativ. 37 Punkte aus den letzten 16 Spielen geholt, 12 Spiele gewonnen, 3 verloren. Aber, und da kommt es jetzt dazu, PSG nur Zweiter.
So, PSG hat auch ein Spiel weniger nur gewonnen.
Ja.
Ne, haben 2 mehr Unentschieden. Also ne, mathematisch ergibt sich dann ein Punkt Rückstand auf den davor. Man muss sagen, erst 16 Spiele gespielt. Ist eine 20-Teams-Liga. Also bei 19 wäre die Halbzeit gut. Jetzt müssen wir nochmal gucken, was ist in 3 Spielen. Aber das wäre Kaffeesatzleserei, Kai, und sowas machen wir hier natürlich nicht.
Sowas würden wir nicht
tun. Das würden wir nie tun. Deswegen nehmen wir natürlich den Status quo.
Aber Philipp, ich möchte dich nicht korrigieren, ne? Ja. Unnötig, aber ich glaube, wir sind bei einer 18
Teams. Du hast natürlich völlig recht.
Zwei Teams weniger, aber du hast recht. Ich hätte also auch gedacht, dass sie 20 hätten.
Ja, hätte ich
wetten können. Musst du mich gerade noch mal selber korrigieren.
Okay, dann sind sie erst nur ein Vorhalbserie. Gut, das ist dann im Prinzip auch egal. Lens bleibt natürlich vor Paris.
Lens bleibt weiter vor. Und da könnte man jetzt sagen, naja, woran liegt das? Wie könnte das sein? Ich glaube ganz ehrlich einfach, ein bisschen Pech. Das ist manchmal im Fußball ja auch drin. Also, dass es dann um Glück und Pech geht. Pech ist definitiv nicht. Und deswegen, da will ich direkt hinspringen, dass die Kollegen aus Marseille auf dem dritten Platz sind.
Ja.
Denn das sind eigentlich, egal wo PSG gerade steht, ob auf dem zweiten, dem ersten, immer die direkten Verfolger.
Marseille immer dahinter. Ja.
Also selbst wenn PSG auf dem 16. stehen würde, wäre Marseille auf dem 17. Die haben einfach ein Patent darauf zu verfolgen. In der letzten Saison Zweiter geworden, also Vizemeister geworden. In der Saison davor davor standen sie hinter Lens. So, also vielleicht hinter einem, dem Spitzenreiter, dem zukünftigen, stehen sie immer. Insofern Marseille dort auf dem dritten Platz, aber, und da auch wieder zugesagt, weit abgeschlagen.
Genau, schon 4 Punkte dahinter. Also PSG mit 36, Marseille mit 32 Punkten. Jetzt lehne ich mich mal weit aus dem Fenster und sage, Platz 1 mit Lens und Platz 2 PSG ist dann das Meisterschaftsrennen.
Ja.
Und dahinter, ich sag mal, Best of the Rest ist dann Marseille und Lille.
Und in Marseille, bevor wir nach Lille gehen, in Marseille ist ein alter Bekannter dort neben Mason Greenwood, der 11 Treffer schießt. Ein alter Bekannter, der dort die Tore butzt.
Mhm.
Der hat auch schon mal für Arsenal gespielt.
So ist das. Kein geringer als Pierre-Emerick Aubameyang.
Mit 36 Jahren mal eben auch 5 Tore in der Liga schießen.
Genau, ist auch mittlerweile zertifizierter Weltenbummler.
Und bester Vorlagengeber der Mannschaft mit 6 Vorlagen und 5 Toren. Also wichtiger Part der Mannschaft mit 36 Jahren.
Genau, und hinter Marseille haben wir dann Lille, die auch immer oben mal mitspielen, eigentlich mit einem guten Kader. Also Platz 4 für Lille passt auch. Dahinter so ein bisschen auf Platz 5 Olympique Lyon, die ja so ein bisschen, also bevor PSG sozusagen aufkam, ja Dauermeister in Frankreich, aber so in den letzten 10 Jahren so ein bisschen ihr Mojo verloren haben.
Ja.
Knapsen auch, glaube ich, kurz vor ihrer Insolvenz immer so ein bisschen rum.
Also
da wurde viel Missmanagement betrieben.
Gekämpft um die Liga-Zulassung
überhaupt. Genau, da ging es auch um die Lizenz für die Liga, du sagst es. Und von daher will ich bei Lyon mal kleine Brötchen backen und sagen so, okay, sportlich auf Platz 5 für einen Club, der um die eigene Existenz bangt.
You're in it. So ist ja okay.
Passt erstmal, würde ich sagen.
Ja, ne? Dann dicht gefolgt, ohne jetzt hier jeden durchgehen zu wollen, Rennes, kennt man woher? Nirgendwoher. Stade Rennes, Ebrel Embolo spielt dort. Insofern da vielleicht interessant. Was jetzt wiederum interessant wird.
Ja, wir müssen, Kai, müssen aber nochmal über den RC Straßburg reden. Ganz einfach dessen, weil der Racing Club de Strasbourg ist sozusagen der Partnerclub vom FC Chelsea.
Ah, und da haben wir es wieder, das Konstrukt.
Genau, und daher, also RC Straßburg hat eigentlich geile Spieler. Also da sind so ein bisschen Spieler geparkt, die später für die internationale Bühne vorgesehen sind. Da sind also so ein bisschen...
Ja, Ben Chilwell jetzt schon da so, aber dann auch rüber transpiriert, genau.
Ne, also da wird ordentlich Bewegung drin sein, dann auch im kommenden Transfermarkt. Also große Clubs haben da schon mal angefragt. Genau, und dahinter dann vielleicht noch 2 Plätze weiter ist dann Monaco.
Das ist interessant, ne?
Die auch so ein bisschen unter ihren Möglichkeiten sind, haben eigentlich einen ganz guten Kader, spielen, glaube ich, sogar in der Champions League. Also waren letztes Jahr durchaus erfolgreich in der Liga. Die sind so ein bisschen abgerutscht. Aber wie gesagt, man muss immer ein bisschen vorsichtig sein, weil die Punkte, die sind alle von punktetechnisch nicht weit auseinander.
Ne? Paul Pogba bei Monaco unterwegs seit
neuestem.
Ansu Fati auch dazu treffen. Also kein so kleines Aufgebot, ne?
Nee. Also von den Namen her Monaco.
Lukas Radecki von vorher gespielt bei Leverkusen.
Ich glaube Leverkusen,
Genau, bei Leverkusen. Aber auch Eric Dier dahin gegangen, nachdem er bei den Bayern wieder weg
ist. Genau, also so viele, viele sehr junge, aber wie du eben gerade aufgezählt hast, ne? Auch so ein paar Altstars. Ich meine, Monaco ist jetzt vielleicht nicht der schlechteste Ort, schön an der Côte d'Azur, um seine Karriere ausklingen zu lassen. Ich habe gehört, die Einkommensteuer soll da auch ganz okay sein.
Ich glaube auch, gibt es da nicht. Insofern, das scheint da ganz gut zu laufen. Jetzt, Philipp, bin ich ehrlich mit dir, all die Clubs, die danach folgen,
ja,
bis auf Stade de Brest und OGC Nizza, sagen mir nichts. Ja. Da bin ich ehrlich mit euch, zwar ein Fußball-Podcast, aber die Ligue 1 aufsagen zu können, ich glaube, das können die wenigsten Fußballfans.
Genau, also man muss dazu sagen, weil du Stade Brest sagst, die haben letztes Jahr in der Champions League gespielt, also sind in der Saison davor Dritter oder Vierter geworden.
Mhm.
Haben es letztes Jahr logischerweise nicht mehr geschafft, also sind dieses Jahr nicht in der Champions League, soweit ich das überblicken kann.
Ja.
Und OGC Nizza, also der geografische Nachbar von Monaco an der Côte d'Azur,
ja,
ist da unten auf Platz 13 eigentlich auch ein bisschen fehl am Platz, sind eigentlich immer im oberen Mittelfeld unterwegs, aber trotzdem Platz 13, ich sag mal 5 Punkte weg von der Gefahrenzone. Ja, du musst halt deine Spiele gewinnen, dann rutschen die unten nicht rein.
Ja.
Von daher würde ich sagen, in Frankreich passt alles, mehr oder weniger. Außer natürlich, dass der Racing Club Lens da nicht zu suchen hat auf Platz 1.
Nee.
Von daher wird es halt spannend, wann PSG denn Erster wird.
Ja, aber ich sag dir ehrlich, ich gehe davon aus, in den nächsten 3 bis 4 Spielen übernimmt PSG die Tabellenführung
wieder. Ja.
Und dann geht das wieder, weil auch der Racing Club hat nicht die Ressourcen, die Personalressourcen, um auf dem ersten Platz zu bleiben. Also dafür müsstest du einen dicken, breiten Kader haben, der immer gewinnt. Und
genau.
PSG wird immer gewinnen. Ja. Und es wird Ausnahmen geben, aber die werden auch noch schnell eingeholt. Philipp,
so,
die französische Liga, ich glaube, damit auserzählt.
Ja, aber wir fahren jetzt weiter Zug.
Nee, wollen wir Zug fahren oder Boot fahren?
Nee, wir fahren schön mit dem Eurostar.
Oh.
Weil RC Lens, hast du ja gesagt, ist ja Calais.
Ja.
Ich habe jetzt keine Ahnung, wo der Tunnel ist, aber der Eurostar fährt ja von Frankreich natürlich.
Ja, ja, Calais nach Dover.
Wobei, das wäre die Fähre, ne?
Ihr könnt die Fähre
fahren. Aber der Eurostar fährt, nichtsdestotrotz fährt der Eurostar, unter der Nordsee bzw. dem englischen Kanal durch.
Ja.
Und hält am Ende in London Bahnhof St. Pancras.
Ja.
Und somit wären wir jetzt in der Mutter aller Ligen, der Premier League.
Oh ja.
Und da ist es so, da...
Das ist dein Brit, Philipp.
Ja, was heißt Brit?
Da kennst du dich aus.
Ja,
bist
also
du zu Hause.
Ich habe vorhin auch die Spiele geguckt in der Konferenz. Kann euch gleich schon mal sagen, Kevin Schade heute mit einem Hattrick.
Ja, stark.
Brentford gegen Bournemouth im eigenen Stadion 3 Butzen gemacht.
Ja.
Also da qualifiziert
sich jemand für Größeres.
Muss,
ne?
Julian Nagelsmann vielleicht mal genauer drauf gucken. Ansonsten, was gibt es zu sagen? Arsenal hat gewonnen heute, Man City hat gewonnen heute. Von daher, die beiden sozusagen laufen vorweg. Dahinter eigentlich meine größere Überraschung, das ist Aston Villa.
Oh ja.
Die auf Platz 3.
Der Arsenal-Schreck.
Auf Platz 3 sind, genau, das ist Kryptonit von Arsenal. Gegen die haben wir auch verloren vor 4 Spieltagen. Von daher eigentlich doch die größte positive Überraschung sozusagen, dass sie da oben drin sind. Haben, glaube ich, in den letzten 12 Spielen irgendwie 10 gewonnen. also haben eine Hammer-Serie nach einem kleinen Fehlstart hingelegt. Und dahinter eben mit Liverpool finde ich eine Negativüberraschung. Haben sich mittlerweile wieder gefangen, aber haben zwischenzeitlich aus 12 Ligaspielen 10 verloren.
Ja, ja.
Also nicht nur nicht gewonnen, sondern einfach verloren und sind halt in so ein richtiges Tief reingerutscht, sind auch 10 Punkte hinter dem Spitzenreiter Arsenal.
Genau, in Summe 6 verlorene Ligaspiele bei Liverpool, aber auch durch Pokal und durch andere
Spiele, Pokal, Champions
international
League und so, haben die halt
10 Spiele verloren.
Richtig auf den Sack gekriegt, hat in so eine richtige Negativserie. Und ihr merkt, also da ist so ab Platz 3 eine kleine Gap, ne? Aston Villa mit 39 Punkten und dahinter dann Liverpool mit 32, dann Chelsea. Das passt soweit.
Und dann, Philipp,
ja,
unser Podcast fing damals an.
Ja,
zweite oder dritte Folge, der Absturz eines Giganten.
Ja.
Manchester United,
genau.
It's back. Also back, jetzt vielleicht noch nicht so richtig back, aber so halb back und
ja,
also Terminator-mäßig so ein bisschen back.
Ja, also ich wollte gerade sagen, also Manchester United jetzt zum Terminator wird, dauert das sicherlich noch ein bisschen. Aber man muss sagen, System Amorim greift so langsam und Ich möchte an dieser Stelle dem Management von Manchester United gratulieren. Gut, vielleicht ist der Panikknopf in der Post verloren gegangen.
Das kann sein. Wir haben die in dem Vereinsgelände.
Auf jeden Fall haben sie den Panikknopf nicht gedrückt und an Amorim festgehalten. Wobei der ja am Anfang schon eine echt miese Statistik hatte. Aber Manchester United mittlerweile rangekämpft auf Platz 6.
Und verbunden damit mit irren Summen, die man dafür ausgegeben hat. Ne? Also Benjamin Šeško mal eben mit über 70, über 70. Ja. Also wir hatten ja schon gesagt,
Der 75er-Club, ne?
Der 75er-Club, Matheus Cunha für 75. Also sie haben eingekauft.
Ja. Und genau, punktgleich mit dem FC Chelsea auf Platz 5, also davor. Also so langsam ergibt sich in der Premier League wieder das alte Bild der Top 6. Ne? Aston Villa ist so ein bisschen im Weg, sage ich mal, auf Platz 3. Und ansonsten, Kai, müssen wir noch über eine Überraschung reden. Die hast du, glaube ich, gecallt, ne? Als wir über die Premier League gesprochen haben. Platz 7, AFC Sunderland.
Ja, genau.
Die habe ich im Leben nicht so stark gesehen wie du. Da hast du ja noch gesagt, die haben eigentlich ganz pfiffige Transfers getätigt.
Das glaube ich, genau.
Muss ich jetzt auch sagen, stimmt.
True.
Ja, da hast du absolut recht.
Ja,
unter anderem, den kennen wir auch alle, Granit Xhaka.
Ja, genau.
Der
gute Kombination zusammengebastelt dort.
Ne, ja. Der da absolut im Mittelfeld die Fäden zieht mit seiner Erfahrung. Also Sunderland auf Platz 7, auch mittlerweile schon mit 27 Punkten. Also da hättest du reich werden können, wenn du da bei den Bookies was gemacht
hättest. Haben wenige mit gerechnet dann, dass Sunderland da so gut durchgeht. Aber wie gesagt, kluge Transfers getätigt, erfahrene Spieler geholt, mit einem Xhaka eben auch als Stabilisator im Mittelfeld.
Genau.
Und das zeichnet sich jetzt so ein bisschen, oder das lohnt sich jetzt für die Kollegen aus, ich glaube, in dem Norden Englands, ne? Sunderland.
Genau.
Brentford hinten dran, Crystal Palace und Fulham punktgleich.
Ja.
Du hast gerade schon gesagt, Kevin Schade bei Brentford, das sind die deutschen Vertreter bei Brentford. Kevin Schade und
Vitali
Janelt
ist da genau, auch Stammspieler, genau.
Die da aufräumen, einen nicht deutscher Vertreter, weil ich glaube, Glasner ist kein Deutscher, ne? Sondern Österreicher.
Ich glaube, er ist Österreicher.
Ist mit Crystal Palace
genau.
Auch, ja, auf Kurs, weiß ich nicht, in der Mittelfeld. Ich glaube, Crystal Palace immer auch so ein Club, die könnten mehr, die wollen auch mehr. Mit Michael Olise, glaube ich, wo er herkommt. Ne?
Das Problem bei Crystal Palace, die Owner, also die Eigentümer, sind extrem geizig.
Ja, gut.
Also sie haben ja, wie du richtig sagst, vorletzten Sommer Michael Olise abgegeben, keinen Ersatz geholt. Dann haben sie jetzt im letzten Sommer, also vor einem halben Jahr, Eberechi Eze verkauft an Arsenal für 70 Millionen, auch keinen Ersatz geholt. Na, und dann wollte ja Liverpool unbedingt noch Mark Gehi, also den Innenverteidiger, englischer Nationalspieler, und Kapitän bei Crystal Palace, wollte den Liverpool verpflichten. Da hat Oliver Glasner gesagt, wenn ihr den verkauft, gehe ich. Na, jetzt haben sie Gehi nicht verkauft. Ich glaube, der ist im Sommer ablösefrei.
Ja.
Also alle munkeln schon, dass der seine Abschiedstournee gibt. Und die Vereinsführung einfach sehr geizig. Und Oliver Glasner, muss ich sagen, Hut ab. Der macht da aus wenig Spielermaterial extrem viel.
Ja,
und
so ein großer Kader ist es auch nicht, ne?
Und ein alter Bekannter vorne drin, Jean-Philippe Mateta, vom FSV Mainz gekommen vor 3 oder 4 Jahren. Also ist da absoluter...
Mit einem Marktwert von 40 Millionen mittlerweile.
Ja, ist
auch
crazy.
Durch die verrückte englische Liga, das gehört auch dazu. Aber ein Spieler, der mir dann auch aufgefallen ist in dem ganzen Zusammenhang, ist Maxime Lacroix.
Ja.
Lacroix.
Ehemals Wolfsburg.
Ja, genau. 35 Millionen Euro zockt er mit. Also da geht schon ganz gut was bei Crystal Palace, aber eben geht nicht über den Platz 9 hinaus. Wir gehen nochmal weiter runter.
Ja.
Sonnenstunden an Englands Südküste platziert sich auf dem Platz 12, Everton Club davor. Und dann kommt eigentlich der Club, um den enorm viel sich gedreht hat in diesem Sommer.
Ja.
Mit enormen Transfereinnahmen. Ich glaube, Ewan Ferguson spielt auch noch in Newcastle, oder? Ist er verkauft worden? Zumindest definitiv verkauft worden ist Alexander Isak.
Ja.
Für über 100 Millionen.
150.
Und
wenn ihr schon genau wisst.
Ja, genau. Und ein Spieler, der hier spielt,
ja.
Den kennen wir mehr als gut. Nick Woltemade für 90 Millionen, glaube ich, verkauft worden.
Genau, Millionen mittlerweile gehandelt. Mittlerweile Wolte Messi, ne?
Wolte Messi
oder,
genau.
oder Slick Nick, je nachdem, wie du es willst. Spielen aber unter ihren Möglichkeiten.
Ja, 7 Tore. Nick Woltemade ist Top-Torschütze ja. als Mittelstürmer und Spitze
genau.
ist das schon in Ordnung. Aber eben auch noch nicht so erfolgreich wie, also zumindest der Verein nicht so erfolgreich wie erhofft. 100 Millionen Euro Defizit, da geht noch ein bisschen was. Dafür hat man zu viel Geld ausgegeben.
Genau, und gleich dahinter, das freut mich natürlich, die Spurs.
Ja, natürlich.
Aus London haben wir auch, vorletzte Folge drüber gesprochen.
Naja.
Im North London Derby.
Ist noch kein direkter Abstiegskampf.
Also die sind nicht im Abstiegskampf. Dafür ist der Kader eigentlich zu gut, als dass sie im Abstiegskampf sein müssen. Aber ich sag mal so, Spurs machen Spurs-Things. Die sabotieren sich oft dann
ja.
gegenseitig.
Anscheinend,
spielen,
ja.
spielen eigentlich guten Fußball, aber schaffen es einfach nicht dann eben
ja,
die
Tore
die
zu schießen
Tore
und
zu
entsprechend Punkte zu sammeln. Ne?
Ist viel Slapstick dabei. Dahinter Bournemouth
ja.
Von der Südküste.
Red Bull-Verein Leeds dahinter noch.
Ja. Genau, also das passt auch. Leeds als Aufsteiger.
Nottingham Forest mit ganz, ganz schwierigen Rahmenbedingungen.
ja.
Also nennen wir es mal Rahmenbedingungen und nicht Clubinhaberschaft.
Ja.
Zwei Trainer schon gegangen worden.
Genau.
Unter anderem Ange Postecoglou.
Postecoglou, genau.
Postecoglou,
ja.
sorry.
Ja.
Der konnte nicht in seiner zweiten Saison einen Titel holen, weil er keine zweite Saison erlebt
hat. Der hat glaube ich, nur 7 Spiele gehabt, ja.
Ja, genau. Und dann ist er gegangen worden. Insofern, da ist es hammerhart. Hammerhart ist ein guter Einstieg für die Kollegen, die Hammers, wahrscheinlich jetzt ab der Winterpause auf einen Stürmer verzichten müssen, den es nach Italien treibt. Niklas Füllkrug wird unglücklich bei West Ham. West Ham ist aber an sich auch einfach eine unglückliche Team aktuell. Letzte 3 Spiele alle verloren, davor 2 unentschieden. Also es ist keine positive Tendenz für die Hammers, die eigentlich in den letzten Jahren immer eine halbwegs stabile Mannschaft gestellt haben. Insofern auch eine Überraschung.
Ja, also dieses Jahr besonders schlecht. Im letzten Jahr so, olala. Und jetzt kämpfen sie wirklich, wirklich gegen den Abstieg. Also der Kader ist eigentlich besser, als die Position
definitiv
aussagt. Aber irgendwie kriegen sie es dies Jahr so gar nicht aufs Parkett. Haben auch heute wieder 1-0 verloren gegen Fulham. Also ein 20-jähriger Nachwuchsspieler tritt ein Luftloch. Fulham legt quer und macht dann in der 85. das 1-0.
Das ist bitter.
Also genau, einfach so ein bisschen bei West Ham viel Slapstick dabei. Und vorne natürlich fehlt natürlich die Durchschlagskraft. Ne? Also
so ist das.
Vorne fehlen einfach die Tore.
Vorne fehlen die Tore. Dafür wäre eigentlich der Kollege Füllkrug zuständig.
Ja.
Viel verletzt gewesen, aber will da auch überhaupt nicht zünden. Keiner der großen, also Callum Wilson mit 4 Toren, ja, aber ansonsten ist es Jared Bowen mit 5 Toren aus rechts außen, der dann die...
Ja, der spielt aber mittlerweile spielt er im Zentrum, weil die Stürmer eben nicht butzen.
Ja.
Das heißt, der beste Offensivspieler rechts außen muss jetzt in der Mitte spielen.
Burnley als Aufsteiger auch wieder auf dem Weg des Abstiegs.
Ja.
Und Wolverhampton...
Mit ganzen 2 Punkten, ne?
Ja, mit ganzen 2 Punkten bisher in meinen Augen sicher abgestiegen.
Ja, die gehen auch runter, brauchen wir nichts zu sagen. Ownership hat den Verein aufgegeben. Seit Corona wird da nicht mehr investiert. Die verkaufen einfach alles, kaufen hier und da mal ein bisschen günstig Spielermaterial. Aber das ist
ein Ausverkauf, ja.
Die gehören einem chinesischen Firmenkonsortium. Die haben eigentlich keinen Bock mehr auf den ganzen Laden und lassen das jetzt ausbluten. Also, da geht nichts. Also
das ist ganz schön hart.
Die gehen definitiv runter, ja.
Crazy. Naja, gut, okay. Insofern, da die Premier League auch einmal erzählt, aber auch da eigentlich spannend, weil auch erwartet und eigentlich nur im Mittelfeld so ein paar Überraschungen mit ManU und mit Sunderland tatsächlich der Rest.
Im Großen und Ganzen passt es in England.
Ja, ja. Wo passt es denn mal wieder nicht, Philipp? Wenn wir jetzt mal weiterfahren, wir müssten wieder mit dem Boot fahren jetzt.
Oh, willst du ein Boot?
Boot ist ein ganz schön langer Weg. Man könnte auch anfangen zu fliegen eigentlich.
Ja.
Lass uns mal fliegen. Und wenn wir fliegen, Philipp, dann sollten wir direkt nach Madrid fliegen.
direkt nach Madrid.
Oder nach Barcelona, du kannst dir aussuchen. So, wir wollen zu den Gewinnern fliegen. Philipp, wo müssen wir denn hinfliegen?
Oder müssen wir nach Barcelona fliegen.
Da müssen wir nach Barcelona fliegen, nach Barcelona fliegen, ne? Ja, der FC Barcelona mit Hansi Flick auf Titelkurs ist auf jeden Fall eine wilde Saison, sagen wir es mal so.
Haben wir auch nicht richtig kommen sehen, ne?
Nee, gar nicht. Vor allen Dingen habe ich nicht kommen sehen, dass demnächst auch mal wieder unser deutscher Nationaltorhüter Nummer 1 im Tor der Katalanen steht. Fünf Spiele alle gewonnen und Ter Stegen war mit von der Partie.
Mhm.
Also auch wieder im Trikot dabei, auch weiterhin Kapitän. Natürlich weit hinter dem Juan Garcia einsortiert, ist aber wieder mit am Start, ist wieder genesen. Und sie treffen Barcelona mit einer starken Offensive. Insgesamt 51 Tore, ähnlich viele wie der FC Bayern, in drei Spielen mehr. Das muss man dazu sagen, ne? Also 18 Spiele gespielt. 20 Mannschaftsliga, da sind wir wieder. 20 Gegentore kassiert, gute Tordifferenz, viel besser als bei Real Madrid. 11 Tore mehr in der Tordifferenz.
Und da kommen wir jetzt nämlich auch gleich zum Problem, dass alleine Real Madrid hat zwar eine bessere Defensive als Barca, schießen aber ganze 15 Tore weniger.
Ja.
Und so kommt das dann auch zustande, dass Real Madrid mit eben 4 Punkten Rückstand nur Zweiter ist.
So ist es. Real Madrid mit dem großen Hoffnungsträger Xabi Alonso im Sommer dort gestartet, mit einer Riege an Spielern, die, glaube ich, so gut in Europa selten ein Team hatte. Und vor allen Dingen auch mit einer enorm starken Defensive, Dean Huijsen mit hinten drin, Antonio Rüdiger, der kaum eine Rolle spielt, aber Eder Militao eben noch mit dabei. Wir haben es ganz, ganz häufig gesagt, sind ein enorm starkes Team. Aber sie treffen das Tor nicht. Und das führt dazu, dass Vinicius Junior zwar für viel Wirbel sorgt, viel Aufregung sorgt, aber die Tore nicht macht. Hilft nicht. Barcelona da mit der Nase vorne, 4 Punkte vorweg.
Das Problem bei Real ist, glaube ich, es trifft halt eben nur einer. Das ist eben Kylian Mbappé.
Ja.
Und der Rest ist, glaube ich, eher mit sich selbst, dem Verein, der Vereinsführung, dem Trainer, möglichen Wechseln oder sonst irgendwas anderem beschäftigt. Also Vini Junior hat ja schon öfter mal hingeschmissen sozusagen.
Ja.
Er hat dann gemerkt, er kann zu keinem besseren Verein wechseln, weil er schon beim besten Verein der Welt spielt.
So ist das.
Also Xabi Alonso ist da eher so mit ein bisschen was ist das, Kita-Gruppenleitung beschäftigt. Oder ein bisschen Sozialarbeit. Das
wird er sich auch anders vorgestellt haben bei den bei dem größten Verein der Welt. Da
das ist schon peinlich. Ne? Auch ein Jude Bellingham, der da langsam so Diva-Allüren an den Tag legt. Also da ist eher...
Ja, seit Kroos weg ist, werden die Zentrifugalkräfte stärker. Ne? Mhm. Ist weniger einer, der ein Bindeglied ist in der Mannschaft. So richtig die Galaktischen sind es gerade nicht. Denn... Die Kollegen, die Derby-Rivalen Atletico Madrid sind ihnen auf den Spuren. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Es sind immer noch zwei Ausnahmemannschaften vorneweg. 37 Punkte, 5 Punkte Unterschied dahinter. Aber auch Atletico Madrid hat weiterhin ein Anrecht darauf zu glauben, mit Spielern wie Julian Alvarez oder Antoine Griezmann, dass man doch noch Vizemeister werden könnte.
Ja, also Atletico Platz 3, wie immer.
Es bleibt wie es ist.
Dritter,
genau. Ist auch in Ordnung. Interessant wird's, und ohne jetzt hier jeden Verein durchzugehen, Villarreal ist auch auf 4, Espanyol auf 5, Betis Sevilla auf Platz 6, also auch Mannschaften, die da immer mal wieder hinpassen.
Ja.
Espanyol, ein bisschen Ausnahme, dass sie da sind, aber ist jetzt nichts Unwirkliches. Genau. Athletic Bilbao, eine Enttäuschung für mich.
Ja, die haben der Kader ist besser als Platz 8.
So ist es, genau, mit Nico Williams auch dabei, als wirklichem Star, aber auch Aymeric Laporte dabei, also auch nicht so ganz kleine Namen, spielen dann mit 23 Punkten, aber ja, auf nur Platz 8. Sevilla auf 10.
Ja.
Wir hatten letztes Jahr schon gesagt, Sevilla enttäuscht.
Ja, nicht aber so hoch. Sevilla ist letztes Jahr auch zwei Punkte dem Abstieg entronnen. Ne?
So ist es, knapp also vorbeigelaufen.
Immer noch enttäuschend, aber trotzdem,
ich sag mal, eine Tendenz stimmt, ne?
Große Verbesserung im Vergleich zum letzten Jahr.
14. sind sie das Jahr davor geworden, also Sevilla läuft nicht so wirklich rund in den letzten Jahren, aber gut, 10 ist schon das Beste, was man so rausholt. Getafe, Osasuna, Mallorca und Alaves kommen dann dahinter. Und dann fängt die Enttäuschung für mich an, Philipp, persönlich. Rayo Vallecano, Conference League gespielt,
ja,
Conference League Teilnehmer
auch über ihren Möglichkeiten, ne? Also eigentlich Platz 15 passt eigentlich für Rayo Vallecano, aber natürlich, wenn du von ganz oben kommst, ist der Fall natürlich tief, ne?
So, Rayo Vallecano entsprechend ein Stück weit enttäuschend, weil letzte Saison besser gewesen, aber vielleicht auch ein Ausbruch. Siehe, interessanterweise auch da eine Parallele zu Mainz.
Ja.
Conference League Teilnehmer heute letzter.
Und dann Doppelbelastung.
Conference League Teilnehmer, Doppelbelastung Platz 15.
Ja.
Ist vielleicht ein Muster. Muster ist es vielleicht auch bei Real Sociedad. Real Sociedad, die letzten Jahre immer aufstrebend, auch eher nach oben orientiert. Letzte Saison mit 11 abgeschlossen. Die Saison davor noch viel besser. Europa League gespielt, Platz 6.
Genau.
Doppelbelastung und jetzt tatsächlich die Quittung dafür? Fragezeichen. Und die größte Enttäuschung vielleicht, Philipp, ist es auch deine.
Ja, definitiv.
Der FC Valencia.
Platz
17. Der Football Club Valencia auf Platz 17. Letzten 5 Spiele 1 gewonnen, 1 verloren. Alle 3 unentschieden gespielt. Der restlichen Spiele 3 Siege nur bisher.
Ja, das ist traurig.
Das ist enorm wenig.
Das ist schon traurig für den FC Valencia.
Auf Platz 17 entsprechend vorm Abspiel stark bedroht. Girona, die Kollegen, die wir auch letzte Folge mit drin hatten, in der normalen Folge, sortieren sich auf dem 18. Platz und damit dem ersten direkten Abstiegsplatz ein. Real Oviedo und Levante, Aufsteiger dahinter. Also nicht so ganz unerwartet, aber größte Enttäuschung ist da schon Valencia, definitiv.
Ja, also man muss sagen, wenn wir jetzt Spanien so ein bisschen zusammenfassen wollen, es ist oben Platz 1 bis 3, alles beim Alten, ne? Atletico Dritter, davor streiten sich die beiden Giganten. Und ansonsten dahinter aber alles durchwachsen. Ne? Also der eine irgendwie mal so zwei Plätze besser als sein Kader, dann einer 2-3 Plätze schlechter als sein Kader eigentlich hergibt. Ich glaube, das wird sich in der Rückserie alles zurecht zuckeln. Bin ich überzeugt von. Außer Valencia. Da müssen wir mal ein Auge drauf haben. Weil das sieht schon, also ich meine, klar, Bilbao auf Platz 8, ja, die können locker noch Vierter werden, ne? Also das ist ja gar keine Frage. Aber Valencia auf Platz 17, also auf dem letzten rettenden Platz, da würde ich schon sagen, das ist Panikknopf-Territorium, ne?
Ich glaube auch, da wird fleißig auf die Knöpfe gehauen, um den Turnaround zu schaffen. 17 Spiele sind gespielt. In dieser Liga werden 19 in der Hinrunde und 19 in der Rückrunde gespielt. Ja. Entsprechend ist da noch ordentlich Zeit, das Ruder rumzureißen. Aber es, also Meisterschaftsrennen könnte noch mal spannend werden. 4 Punkte sind dann auch nicht viel, aber der FC Barcelona ist schon sehr, sehr stark aufgestellt, sowohl personell als auch strukturell. Insofern habe ich da wenig Sorge, als dass das gut geht für Hansi Flick, auch in dieser Saison wieder den Meistertitel mitzunehmen.
Ja, da sind sie auch deutlich auf Kurs.
Ferran Torres, Lewandowski, Jamal, Rafinha schießen da die Tore und machen das jetzt auch nicht so ganz unerfolgreich.
Ja.
Unter anderem, und das ist dann wieder spannend, auch Marcus Rashford hat den Weg zum FC Barcelona gefunden und macht mit 8 Vorlagen also auch seine Arbeit halbwegs vernünftig.
Genau, ist ausgeliehen von Manchester United, ist da sozusagen nicht mehr gewollt, wurde vom Hof gejagt in Manchester und Barca, die ja jedes Jahr auch knapp an der Insolvenz vorbeischlittern, dachten sich, ein Leihspieler von dem Kaliber nehmen wir. Und der ist auch ordentlich eingeschlagen.
Definitiv. Insofern, da können die Katalanen zufrieden sein mit dem aktuellen Zwischenstand zu Silvester. Wir gehen weiter, Philipp, ins kleinere Nachbarland.
Ja, wir bleiben auf der Iberischen Halbinsel.
So ist das. Wir müssen da bleiben, wir wollen da bleiben und wir gucken uns die kleinere 18 Teams Stärke portugiesische Liga an und die Liga Portugal und da, Philipp, da!
Ja, da haben wir eine dicke Überraschung.
FC Porto auf der 1.
FC Porto auf der 1.
Mit 5 Punkten Abstand, gar nicht so wenig.
Mit 5 Punkten Abstand.
Also die Porto Die aus Porto sind schon wieder pfiffig drauf. In den letzten Jahren nicht so erfolgreich. Da wurde sich das aufgeteilt zwischen Sporting und Benfica.
Genau.
Eher Sporting die letzten zwei Jahre, auch aufgrund eines gewissen Gyökeres,
ja,
entsprechend erfolgreich gewesen. Dieses Jahr ist der FC Porto vorweg. Benfica und Sporting haben das Nachsehen, gucken dahinter. Ja, und dann beginnt das portugiesische Niemalsland, könnte man meinen.
Genau.
Gil Vicente, auch interessant, auf dem vierten Platz, auch eher unerwartet. Braga auf dem fünften.
Ja. Das, Braga auf fünf ist so ein bisschen, wo man sagen kann, so, ja, okay, oh, Moment, müssen wir mal drüber reden. Aber auf der anderen Seite eigentlich auch nicht, weil die haben nur einen Punkt Rückstand auf Gil Vicente. So, und das wird irgendwie im Laufe der Rückserie wird das geklärt, ja, sodass dann Sporting Braga auch wieder auf 4 landen wird. Das glaube ich schon.
Guimarães könnte man noch diskutieren, jetzt auf dem Platz 8. Ne? Also auch ein bisschen abgeschlagen, aber seien wir ehrlich,
aber
die
auch
Punkte
genau
sind alle so eng da oben gestaffelt. Ich denke, das wird sich gut ausgehen. Und jetzt will ich mich nicht gänzlich blamieren, aber welche Mannschaft war noch mal auf Madeira angesiedelt? War eine aus der ersten Liga da auf Madeira.
Ja, ja.
Wir hatten das
ja
doch mal
ja
zusammengefasst
ja.
hier, ne?
Nacional Funchal auf Platz 13 ist das.
Nacional Funchal auf 13 unterwegs, genau. Portugiesische Liga, keine große Liga, keine, wo man lange drüber diskutieren kann. Wie gesagt, die Überraschung da,
ja.
FC Porto auf
vielleicht
ersten
kann man
Platz.
Über die portugiesische Liga sagen, dass jetzt im Sommer war so ein Umbruch für alle.
Mhm.
Auf jeden Fall hat ja Sporting Lissabon viele Spieler abgegeben, ne? Unter anderem ja auch Gyökeres und noch ein paar weitere Spieler, die Sporting verlassen haben. Also da jetzt ein großer Umbruch. Und auch bei Porto großer Umbruch. Also die hatten in den letzten 2-3 Jahren massive Probleme auch hinter den Kulissen. Management und Sportdirektor und immer mal wieder neuen Trainer verschlissen. Und haben sich aber irgendwie stabilisiert im letzten Jahr.
Ja.
Und das trägt jetzt Früchte und die legen natürlich jetzt los wie die Feuerwehr ohne Niederlage. Aber man muss auch sagen, Benfica läuft auch so seiner Form hinterher und haben im Moment auch nicht so einen geilen Kader, muss ich sagen.
Da ist der Einzige, der wirklich richtig reinhaut, Pavlidis.
Genau, ist auch Torschützenkönig.
Mit 14 Toren, genau, also starker zentraler Stürmer vorne. Da weiß ich auch nicht, was José Mourinho dem in die in den Frühstück reinpackt.
Ja.
Ja, ich glaube
haben
am Ende.
Genau, Benfica ja auch in der Champions League komplett unter den Möglichkeiten, also werden da auch komplett auseinandergenommen. Und ich glaube, es ist einfach jetzt wieder so der Zeitpunkt. Wir haben ja über die Nachwuchsarbeit in Portugal gesprochen. Ich behaupte einfach mal, ohne es zu wissen, dass aber jetzt Sporting und Benfica so ihre Talente, die jetzt gut waren, verkauft, also
ja,
abverkauft haben und jetzt dauert es eben einfach vielleicht wieder ein oder zwei Saisons,
genau, bis die Brasilianer einschlagen dort.
Dass die Jugendspieler, ich sag mal, eine gewisse Reife erreichen, um dann wieder voll einzuschlagen im Profikader und deswegen eben die Gelegenheit nutzt eben der FC Porto, um da jetzt sozusagen, wenn zwei sich streiten, freut sich
der Dritte. So ist
und
das
ist in dem Fall Porto und von daher passt das, glaube ich, auch in Portugal.
Wenn zwei sich streiten, Philipp,
ja,
dann freut sich der Dritte. Auch das ist etwas, was nicht nur in Portugal gilt. Ich fahre weiter, Philipp. Wir sind in Portugal, glaube ich, ist die Geschichte erzählt. Wir fahren durch Gibraltar, was jetzt nun nicht zwingend eine der Top 5 Ligen in Europa führt.
Ja.
Wir schippern vorbei an Mallorca, Menorca, an Sardinien. Und dann landen wir an in der ewigen Stadt. Beziehungsweise wir machen eigentlich einen anderen Abstecher, wir fahren eigentlich nach Mailand, denn in Mailand, da ist das Fußballgeschäft zu Hause im Jahr 2025, 26, da steppt der Bär, da boxt der Papst. Ja, Philipp, Mailand, aber welches?
Beide.
Alle beide?
Beide.
Alle beide und
also
auch beide ganz schön knapp.
Ja, Inter auf Platz 1 mit 33 Punkten und dahinter ein Punkt weniger, also 32 ist schon Milan.
Ja.
Und das ist natürlich auch gleich eine dicke Überraschung, weil Milan, lass mich lügen, im letzten Jahr, glaube ich, Elfter geworden ist. Also komplett
Achter, ja.
Achter. Also komplett eine verlorene Saison letztes Jahr. Sind aber dick im Geschäft.
Oh yes.
Mit Platz 2 und dahinter der aktuelle Meister. Dann auch wieder ein Punkt weniger. Als Milan auf Platz 3 die SSC Napoli mit Antonio Conte. Also ich sag mal, klar, was so Trainerkonsistenz dann eben so ausmacht, ne? Dann bist du halt eben oben Dauer dabei.
So ist das, ja.
Man muss aber auch sagen, dahinter die Roma mit 30 Punkten und dahinter Juve mit 30 Punkten. Also 1 bis 5, nur 3 Punkte auseinander. Also das wird auf jeden Fall in Italien eine richtig geile Saison. Also da wird es auf jeden Fall öfter mal wahrscheinlich Tabellenführerwechsel geben. Und da ist richtig was los, Kai. Und ich beende jetzt hier meine Session mit Platz 6, dem FC Como, dem Club von Trainer Cesc Fabregas und Eigentümer Thierry Henry. 3 Punkte abgeschlagen dahinter, eben auf Platz 6. Ist für mich auch eine der Überraschungen. Die sind letztes Jahr aufgestiegen, sind jetzt gerade in ihrer zweiten Saison und da schon Platz 6 für die Conference League. Das ist schon geil.
Da geht einiges, da bin ich komplett bei dir, das finde ich großartig. Was ich dann hingegen interessant finde, du hast absolut recht, Inter Mailand stellt sich auf, wieder Meister zu werden, aber da ist überhaupt nichts entschieden. Bis zum dritten Platz, es sind genau 2 Punkte, alle 3 Mannschaften mit jeweils der gleichen Spielanzahl. Rom und Juventus Turin nur so nah dran, weil ein Spiel mehr, bald, also Juventus jetzt bald 2, spielen zur Sekunde gegen Pisa. Entsprechend, die können noch mehr als genug Punkte holen, die haben auch schon diese Punkte geholt. Mailand und Neapel sind wieder das Maß der Dinge.
Ja.
Rom, welche zuvor noch gegen Lazio, ich erinnere mich an das direkte Derby-Duell.
An das Derby della Capitale.
Della Capitale, so ist es genau. Lazio-Rom abgeschlagen im Gegensatz zur Roma. Ein Spiel mehr und dennoch 6 Punkte weniger. Heißt, da hat die AS Rom die Nase diesmal vorne. Und eine große Enttäuschung.
Oh ja.
Eine riesige Enttäuschung. Die ganze italienische Liga, da muss ich sagen, gibt es schon den einen oder anderen Club, den man mal eher so kennt. Mhm. Udinese Calcio, Atalanta Bergamo, wie gesagt, Atalanta auf Platz 9 jetzt auch nicht absolut berauschend.
Nee.
Dafür, dass sie auch international immer mal wieder in Erscheinung getreten sind.
Haben aber ihren Trainer abgegeben. Also der Trainer von Atalanta.
Mhm.
Boah. Giacomo Gasperini.
Ja.
Ist es Giacomo? Ich glaube, es ist Giacomo. Ist ja jetzt Trainer bei der Roma.
Ja, und jetzt hast du eine Idee, wo das herkommt, dass seitdem Ranieri nicht mehr bei der Roma Trainer ist.
Und deswegen Atalanta, kann ich verstehen, so ein bisschen abgeschlagen, haben aber einen guten Kader, spielen ja auch Euroleague. Also ich glaube, Atalanta wird sich irgendwie zusammenreißen und irgendwie noch 2-3 Plätze nach oben steigen. Aber du wolltest gerade.
Ich wollte ansetzen.
Du wolltest den Panikknopf drücken.
Ich wollte den Panikknopf drücken und ich glaube, die Jungs, die drücken jeden Tag, jede Nacht, jeden Morgen, jeden Abend.
Ja.
Die Fiorentina aus Florenz, die haben ein Problem. Würde ich den mal bilanzieren.
Problem ist gut, ja.
Sie sind tatsächlich trotz solcher Allstars wie David De Gea oder Moise Kean, jetzt kein Allstar, aber tatsächlich hast einfach guter Spieler, Star, Nationalspieler, auf dem letzten Platz, auf dem Abstiegsplatz, Platz 20, mit 17 Spielen, 3 Spiele, oder sie haben genau ein Spiel gewonnen.
Ein einziges.
6 Spiele unentschieden gespielt und 10 verloren. Pisa hat eine ähnliche Statistik, nur dass Pisa 9 davon unentschieden gespielt hat, entsprechend 12 Punkte hat, heißt mal eben ein ganzes Spiel vorweg ist. Die Fiorentina mit richtig viel teuren Spielern auch, die teuer bezahlt werden auf dem letzten Platz. Das könnte auch in der nächsten Saison dazu führen, dass der ein oder andere Spieler das Weite sucht, weil man ihn gar nicht mehr finanzieren kann oder möchte. Fernsehgelder sind auch in Italien a thing. Mhm. Heißt, 17 Spiele sind rum. Vielleicht haben wir die nächste Liga noch in der Serie A? Was glaubst du?
Boah, also ich hoffe
schwierig,
es.
Schwierig, ne?
Also die Fiorentina ist ja so ein, ich sag mal, eigentlich so ein Club, der dann auf Platz 6 kommt. Ne? Also eigentlich, wir haben ja die großen, ne? Milan, Juve, Rom, Neapel. Aber Florenz traditionsgemäß eigentlich immer, ich will nicht sagen oben dabei, aber immer oberes Mittelfeld. Ne? Also zumindest oberes Drittel. Dass die da jetzt so reingesackt sind. Waren auch, glaube ich, letzte Saison gar nicht so schlecht. Vielleicht erinnere ich mich auch falsch. Nee,
so schlecht waren sie nicht.
Ja. Aber du hast ein paar Spiele angesprochen. Also der Kader, der ist bestimmt, ich weiß nicht, vielleicht ist er das 10-fache Wert von dem von Pisa. Und Pisa ist trotzdem 3 Punkte besser.
Ja.
Also ich weiß nicht was, aber da ist diese Saison
sowas
von schief gelaufen. Und ich glaube, das wissen sie selber gar nicht so richtig. Und von daher muss man schon sagen, das wird ein ganz dickes Brett, weil ich meine, 17 Spiele sind gespielt. Klar, es sind dann noch 21 weitere. Aber du hast in 17 Spielen eins gewonnen. Also wer sagt, dass du jetzt...
Ja, warum sollte sich das jetzt ändern?
Warum solltest du jetzt 10 gewinnen in der nächsten Zeit? Von daher, das sind ganz düstere Zeiten in der Stadt von Da Vinci. Und von daher wünschen wir da, glaube ich, alles Gute. Ja,
da müssen wir tatsächlich das erste Mal in diesen anderthalb Stunden, die wir jetzt hier knapp dabei sitzen, alles Gute wünschen.
Genau.
Also da gibt es einiges an über den Kopf gestreichel und Pep-Talk zu tun für den Trainer.
Definitiv.
Das könnte richtig bitter ausgehen. Philipp, wir waren in Frankreich, wir waren in England, wir waren in Spanien, Portugal, Deutschland und zuletzt jetzt in Italien.
Ja.
Welche Liga findest du am spannendsten aktuell?
Also ich bin natürlich biased, also natürlich die englische.
Ja.
Aber ich muss schon sagen, so für aus neutraler Draufsicht natürlich Italien jetzt als letztes.
Mal wieder Italien, ne?
Mal wieder Italien. Der Fußball ist nach wie vor total langweilig, weil natürlich so
taktisch
geprägt. Aber also wie gesagt, es ist was für taktische Feinschmecker. Aber allein die Aufregung, also es kann ja theoretisch, wir haben ja gesagt, 3 Punkte zwischen den ersten 5 Abstand. Also es kann theoretisch jede Woche einen neuen Tabellenführer geben.
Gewinnt Juventus heute das Spiel, ist Juventus vorweg, hat dann aber 2 Spiele mehr.
Genau, die haben dann 2 Spiele mehr. Aber denn nichtsdestotrotz, allein, ich sag mal, die Nervosität, dass du eben, was ich, auf einem Sonntag spielst und auf dem Samstag spielen dann eben schon die 3 anderen und du bist auf einmal Vierter. So, und also ich sag, das
musst
ist schon,
nachziehen, ja.
Und du musst dann schon, musst du schon Gas geben, weil ich sag mal, wenn du einfach 2 Spiele nicht gewinnst, dann bist du auf einmal Fünfter. Ne?
Ja.
Und das ist schon, darum würde ich schon sagen, also Leute, guckt euch mehr italienischen Fußball an.
Oh ja, das habe ich jetzt auch gemerkt, deswswegen ist es gut, dass wir das machen. Ich habe die ganze Saison noch nicht in der italienischen Serie A hineingeschaut. Total spannend, das jetzt zu sehen, um zu merken, es könnte wieder ein Kopf-an-Kopf-Rennen geben und vielleicht geht der Titel nach Mailand. Wohin, wissen wir nicht. Oder er geht wieder nach Neapel und das wäre natürlich auch wieder ein Riesenfest. Letzte Saison hat sich Inter den Titel klauen lassen und den Champions-League-Titel klauen lassen und ziemlich alles klauen lassen.
Und
den Pokal auch noch klauen lassen. Also sie haben sich alles klauen lassen. Ich glaube nicht, dass sie das ein zweites Mal erlauben. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie das läuft für dieses Jahr. Das war ein halbwegs langer Parforce-Ritt durch die europäischen Ligen. Es gibt viel zu erzählen. Es ist viel passiert in diesem Jahr. Philipp, hast du noch etwas, was du uns mit auf den Weg geben möchtest?
Also nichts Sportliches. Ich will euch da draußen, Ihnen und euch, natürlich ein frohes...
Siezen wir unsere Zuhörer.
Wir haben den allerhöchsten Respekt vor unseren Zuschauern.
Oh ja, das haben wir.
Und deswegen, wenn es da draußen Sie und euch gibt, dann siezen wir euch natürlich auch.
Okay.
In dem Sinne natürlich euch einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen. Lasst es ordentlich krachen an Silvester. Einige Teams lassen mit Sicherheit auch die Sektkorken knallen. Die anderen kaufen bei Amazon noch schnell per Overnight den Panikknopf.
Wir hätten einen Affiliate-Link unten in der
Videobeschreibung. Ja, wir verlinken euch den Panikknopf. Nein, also Spaß beiseite. Wünschen euch natürlich einen guten Rutsch. Kommt gut rein ins neue Jahr. Bleibt natürlich dem Sport gewogen. Bleibt uns gewogen. Wir bleiben nicht am Ball, sondern wir bleiben am Mikrofon.
Definitiv und kommentieren all das Fußballgeschehen, was ihr jeden Tag auch mitbekommt, dann hier live von der Couch. Philipp, ich schließe mich deinen Glückwünschen an für das neue Jahr. Ich hoffe, ihr rutscht alle gut rein und ihr hört uns dann wieder im nächsten Jahr. Für heute bedanken wir uns für das Zuhören zu dieser Sonderfolge, aber auch ich bedanke mich für das Zuhören in den letzten über 30 Folgen.
Ja.
Wer seit Anfang an dabei ist, das sind die richtigen Fans. Alle anderen sind dann neue Fans. Wir selber sind ja zum Teil auch eigene Fans. Insofern ist das alles gut. Für dieses Jahr ist Schluss. Das ist die letzte Aufnahme. Ja. Philipp, es hat dieses Jahr enorm Spaß gemacht. Wir machen das nächstes Jahr weiter.
Ja.
Dann in einem zweiwöchentlichen Takt sind wir wieder für euch da und bereiten das alles auf und um. Auch da wird es wieder Derbys geben. Es wird wieder Aufreger
geben. Mit Sicherheit.
Es wird mehr als genug Aufreger geben, ja, wenn ich so an die Club, nicht Club WC, sondern an die Weltmeisterschaft denke im nächsten Jahr.
Ja.
Oder an knappe Ergebnisse und den Aufstieg von Hannover 96, den wir dann gemeinsam mit euch allen vor dem Rathaus feiern werden.
So ist das.
Insofern vieles, worüber wir uns oder worauf wir uns freuen und wo wir drauf schauen im nächsten Jahr. Für dieses Jahr sagen wir Tschüss und bedanken uns fürs Zuhören.
Genau, und wir stellen ab nächstes Jahr den Staffel-Counter auf 2.
Oh ja, genau.
Es geht weiter. Und darauf freue ich mich am meisten.
Perfekt. Philipp, alles Gute.
Bis dahin.
Ja, auch einen guten Rutsch und wir hören uns.
Bis dahin. Ciao.